Sportcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Habe die Ehre, hier ist der Sportcheck. Ich bin Christoph Fetzer. Schön, dass ihr mit dabei seid. And now, ladies and gentlemen, make some noise for the hockey buddies. And please welcome from Berlin, wearing number 47, Tom Kanzak. Servus Tom, alle Dude.
Ja, alle Dude. Wird mein Flu-Game heute.
Your Flu-Game?
Ja.
Hast aber Unterstützung ja heute, nämlich... Ladies and gentlemen, please welcome making his second appearance on the podcast from Düsseldorf oder irgend so ein Kaff in der Nähe, das ich nicht kenne. Wearing number 21, Bernd Schwickerath. Bernd, servus.
Sehr schön ausgesprochen, Fetzig. Sehr schön. Hallo, Tom.
Hallo.
Die Nummer 21.
Sehr richtig, ja.
Angelehnt an den großen Dominik Cahun.
Genau, an den, ja. Meine alte Red Bull-Leidenschaft kommt da wieder durch. Ja.
Peter Forsberg hatte den, glaube ich, auch. Hast mich vorher gerade darauf hingewiesen. Wäre mir dann aber selber auch gekommen, glaube ich. Bernd, schön, dass du mit dabei bist. Hat auch einen ganz konkreten Grund, warum wir wollten, dass du mit in die Sendung kommst, denn du hast ja ein schönes NHL-Buch geschrieben. Ist vor einigen Wochen rausgekommen. Heißt die stärkste Liga der Welt. Eishockey in der NHL. Erschienen im Verlag Die Werkstatt und wir wollen drüber sprechen und euch natürlich ja darauf hinweisen, dass es kurz vor Weihnachten ist. Und wenn ihr treue Hörer seid, dann hört ihr das jetzt am Freitag irgendwie auf dem Weg zum Spiel oder keine Ahnung. Auf jeden Fall habt ihr noch Zeit, das zu bestellen als Weihnachtsgeschenk. Die stärkste Liga der Welt, ein NHL-Buch, Bernd. Du bist ja bist Journalist, die Leute kennen dich unter anderem aus den Shorthanded News, so ein Eishockey-Podcast, und schreibst eigentlich für die Westdeutsche Zeitung. Ist ja nicht dein erstes Buch, oder?
Nein, ich habe mit dem Kollegen Christoph Ulrich von den Shorthanded News schon eins dieser 111 Gründebücher geschrieben, nämlich natürlich eins über die DEG, weil ich ja für die Westdeutsche Zeitung die DEG begleite, begutachte, bewerte, wie auch immer man es nennen will. Ja.
Und das ist jetzt ein zweites Buch, Eishockey in der NHL, ein... Ich würde fast sagen Standardwerk. Es war jetzt noch nicht lang draußen, aber es deckt einiges ab. Wie bist du drauf gekommen, dieses Buch zu schreiben? Wie lange wolltest du es schon schreiben? Wie hast du dich dazu dann aufgerafft, dich zu schreiben?
Ja, das sind verschiedene Fragen. Also grundsätzlich auf die Idee gekommen bin ich schon ganz lange, weil ich habe es ja in dem Vorwort geschrieben, dass ich halt seit meiner frühen Jugend halt NHL-Fan bin und mich natürlich auch irgendwann beruflich immer mehr dafür interessiert habe. Und diese Idee, ein Buch zu schreiben, hatte ich halt, ja, wahrscheinlich viele Leute, dass irgendwie mal denkt, wenn sie im Buchladen sind, ach, wäre das irgendwie schön, mal so ein eigenes Buch zu haben. Und bei mir war es aber tatsächlich das Ding, dass es halt kein NHL-Buch auf Deutsch gab. Und als ich den ersten Gedanken dazu hatte, war ich natürlich in der Lage, wirklich vernünftig Englisch zu sprechen und erst recht nicht irgendwelche historischen Texte zu lesen. Und habe immer mir gedacht, warum gibt's denn kein deutsches Buch über die NHL? Und irgendwann gab es ja dann eins aus der Schweiz von Klaus Zaug, die Liga der Titanen. Das habe ich aber dann gar nicht sofort entdeckt und habe immer nur gedacht, oh Mann, es muss doch NHL-Bücher geben. Habe mir immer zu Geburtstag und Weihnachten irgendwelche grundsätzlichen Eishockey-Bücher schenken lassen. Und da waren dann gern auch mal so 10 Seiten zur NHL drin, aber halt nicht mehr. Und ich habe immer überlegt, ich muss das selbst machen, weil es macht anscheinend kein anderer. Trotzdem natürlich ist es nie konkret geworden. Und ja, dann, als wir dieses erste Buch geschrieben hatten, obwohl ich die NHL-Buchidee schon viel, viel länger hatte, kam dann irgendwann wirklich der Mensch von dem Verlag, stimmt gar nicht, sondern unser Agent, weil wir haben ja einen Agenten, wenn man ein Buch schreibt, ne? Und der hat mich dann angeschrieben, hat gesagt, das Buch hätte ihm sehr gut gefallen. Er hat bisher eigentlich mehr mit Fußball zu tun gehabt, aber so Eishockey, denkt er sich, sei ja auch ein ganz cooles Thema. Und ob ich denn noch eine zweite Eishockey-Buch-Idee hätte? Und dann habe ich gesagt, ja, die Idee, die ich eigentlich seit, weiß nicht, 15, 20 Jahren in meinem Kopf habe, nämlich ein großes deutsches NHL-Buch zu schreiben. Und hat er gesagt, ja, dann mach doch mal, ich suche den Verlag. Und ursprünglich habe ich so gedacht, ja, okay, hoffentlich findet der mir irgendeinen Verlag, wo ich nicht selbst noch draufzahlen muss. Und dann habe ich ihn nur als, weil ihr müsst wissen, mit Büchern kann man kein Geld verdienen, außer man verkauft irgendwie 100.000 Stück davon, aber vorher verdient es halt nicht wirklich was. Und da war mein Hauptanliegen halt, dass ich, wie gesagt, nicht draufzahlen muss. Habe ihm gesagt, besorgt mir einen Verlag, der den Vertrieb übernimmt, der Korrektur, Druck, Layout, was auch immer, alles übernimmt. Ich will nur den Text liefern und vielleicht ein paar Fotos, sonst nichts. Aber ich will auch nichts zahlen. Und da hat er gesagt, ich besorge dir einen. Ja, und da hat er mir sogar einen Verlag gefunden, der mir sogar ein bisschen Geld dafür bezahlt hat, aber nicht wirklich, dass es sich jetzt gelohnt hätte, das in Arbeitsstunden umzurechnen, ist es wahrscheinlich ein 1-Euro-Job gewesen, aber trotzdem ist das Buch jetzt da und das ist erstmal Lohn genug.
Tom, als ich die Einladung gelesen habe, und so ist es vielen gegangen, ich weiß, dass es dem Kollegen Sebastian Böhm, der auch eine Rezension geschrieben hat, auf seinem Blog so gegangen ist, habe ich mir gedacht, hey, das bin ja ich.
Ja.
Ist dir auch so gegangen, oder? Wahrscheinlich.
Ja, und ich, es fällt mir schwer, aber ja, ich zitiere jetzt Shorthand News und Sebastian Böhm, also der Streak lebt und was Sebastian Böhm ja auch in seinem Text geschrieben hat, war dieser Satz von wegen, da hat jemand das Buch geschrieben, was er eigentlich gerne geschrieben hätte. Als ich nämlich so in diese ganze Blogger-Geschichte reingerutscht bin und dann halt ja auch irgendwann das halt mal für eine Zeit lang hauptberuflich machen durfte, hatte ich eigentlich auch gleich relativ schnell auch so den Wunsch, quasi irgendwie mal ein Buch zu schreiben oder irgendwie sich so in der Form zu verewigen. Weil bei mir ist es ja alles online, was passiert. Bis auf ein paar Texte, die auf Altholz erschienen sind oder auf Totholz. Und deswegen war ich zunächst etwas neidisch. Nein, war ich nicht. Aber das konnte ich dann sehr nachvollziehen, was Sebastian da geschrieben hat. Aber im Grunde habe ich mich da auch gesehen, so dieses Interesse über die NHL zu haben, aber eigentlich auf Deutsch. Und das ist ja, glaube ich, auch ein Problem, was es halt immer noch gibt. Jetzt das Buch hilft dabei natürlich, aber das grundsätzliche Problem der NHL in Deutschland ist ja auch, dass es halt, die Berichterstattung hat halt überhaupt nicht das Niveau, nicht mal ansatzweise, was man aus Nordamerika kennt.
Ich weiß nicht, ob ich dieses Buch gern geschrieben hätte, denn ich glaube, es war echt eine Menge Arbeit, oder? Also die ganze Recherche, vor allem in diesem ersten Kapitel, Bernd, das ja über die Geschichte der NHL geht, das ist sehr ausführlich und geht sehr ins Detail, war wahrscheinlich die meiste Arbeit. Das Buch ist dreigegliedert, das erste ist Geschichte der NHL, das zweite ist System NHL, wo du halt auch erklärst, wie funktioniert Draft, wie funktioniert die Liga überhaupt, wie ist die gegliedert, wie läuft das dann mit den Medien ab, und der dritte Teil dann die deutsche NHL, aber ich könnte mir vorstellen, der erste Teil war echt richtig viel Arbeit.
Ja, der war mit Abstand am meisten Arbeit, ja. Weil da gibt's ja überhaupt keine deutschen Quellen. Natürlich so die grundsätzliche Frühgeschichte des Eishockeys, die findet man schon in so Wälzern wie irgendwie Eishockey-Weltgeschichte oder sowas. Ne? Das habe ich auch als Kind mal irgendwann geschenkt bekommen. Und da stehen dann schon so diese Sachen drin, wie wenn das erste Spiel war, der 1875 da in Montreal und sowas. Und also so Sachen findet man schon, aber das ist natürlich alles maximal Wikipedia-Wissen. Und dann muss ich natürlich viel tiefer einsteigen und also ich meine, mittlerweile spreche ich natürlich ganz gut Englisch, aber trotzdem, wenn du so historische Texte liest, die auch nicht unbedingt in den letzten 5 Jahren geschrieben wurden, sondern vielleicht du hast irgendwie mal ein Buch gefunden oder mal einen Text irgendwie von 1960 oder sowas, die sind dann auch nicht immer so einfach zu lesen. Also ich habe da echt teilweise hier am PC gesessen, Bücher gelesen, Texte gelesen, was auch immer und hatte halt immer irgendwie den Google Translator auf, weil da manche Begriffe sind, weil ich habe ja jetzt nicht nur über den Sport geschrieben, klar erwähne ich auch mal in der Geschichte große Spieler, große Spiele oder Mannschaften oder wie eine Stanley Cup Serie ausgegangen ist oder sowas, aber mir ging es ja eher so um die grundsätzliche Entwicklung und da sind dann, geht es natürlich auch oft um so wirtschaftliche Sachen oder rein sogar juristische Sachen und da sind dann Fachbegriffe drin, von denen habe ich überhaupt keine Ahnung und dann musste ich natürlich echt relativ viel immer nachgucken und wie ist das jetzt gemeint, was ist das denn für ein alter Begriff, den habe ich noch nie gehört und sowas, also das war wirklich von der Recherche her extrem viel Aufwand, muss ich schon sagen.
Ich glaube, das ist das, auch das, was mir an den ersten Kapiteln am besten gefallen hat, dass es, was man halt so vielleicht schon mal irgendwie in einem englischen Buch oder so gelesen hat oder überlesen hat oder in einem Podcast vielleicht mal gehört hat oder halt ja Wikipedia-Wissen oder andere Artikel, die man halt mal so irgendwie gelesen hat, dass es da irgendwie nochmal ein bisschen aufgegriffen wird, ein paar Geschichten halt nochmal detaillierter erzählt werden oder halt auch gewisse Sachen, die mir nicht so bewusst waren, beziehungsweise die ich gar nicht wusste, die dann da nochmal aufgefasst werden. Das hat mir wirklich gut gefallen. Und das ist halt nicht nur sich rein auf das Sportliche. In der ersten Saison hat Montreal die und die Bilanz am Ende gehabt oder sowas. Gut, jetzt wäre in der ersten Saison, glaube ich, auch schwierig geworden. Aber das fand ich schon interessant, dass es sich mehr auf die Personen bezogen hat, die, glaube ich, ja da halt auch einfach eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt haben und halt dann dieses, was im Hintergrund quasi passiert ist. weg vom genau. Sportlichen.
Und das fand ich halt auch am spannendsten. Und das, also ich habe ja nicht nur gelesen, ich habe ja auch dann Filme geguckt, Dokumentationen habe ich mir entweder, wenn sie, also es gibt bei YouTube zum Glück, gibt es zwei, drei echt gute Dokumentationen über die Geschichte des Eishockeys. Die lohnen sich sehr, also könnt ihr ja auch hinten finden in dem Buch, sind, habe ich ja die meisten Quellen angegeben, also jetzt nicht wirklich jeden Text und jedes Buch und jeden kleinen Film, jeden 5-Minuten-Film, aber da findet man schon relativ viel. Aber ich habe zum Beispiel auch, wenn ich, nehmen wir mal an, ich saß irgendwie in der S-Bahn und habe einen Podcast gehört. Und dann kam da irgendeine Stelle vor und sei es irgendwie nur ein Halbsatz, wo einer erzählt hat, ach, das erinnert mich an die Anekdote von 1924. So, zack, sofort, Blog. Ich meine, da ich Journalist bin, habe ich natürlich immer einen Blog und einen Stift bei. Und sofort rausgeholt, aufgeschrieben. Podcast aufgeschrieben, genau die Zeit an Minute 23:17 erzählt er was über 1924. So, als ich abends zu Hause war, ne, sofort nochmal nachrecherchiert und so. Kam halt irgendwann ein Wulst an Informationen zusammen und wer schon mal, oder wer regelmäßig schreibt und weiß, wie das so ist, das Verhältnis zwischen Recherchieren und Schreiben, also das Schreiben war vielleicht 5% der kompletten Arbeit, die ich in das Buch gesteckt habe.
Also dieses erste Kapitel oder der erste Teil, nicht das erste Kapitel, ist sehr ausführlich. Man lernt da auch dazu, wenn man sich mit Eishockey beschäftigt. Also ich habe da noch viel dazu gelernt. Es gibt so eine Geschichte aus diesem ersten Teil, Bernd, die dir besonders wichtig war. Vielleicht auch irgendwas, was dich überrascht hat, was du selber auch überhaupt nicht wusstest, wo du gedacht hast, ah, da muss ich jetzt nochmal ein bisschen mehr forschen.
Also ehrlich gesagt, ich wusste fast gar nichts. Also natürlich habe ich Ahnung von der NHL gehabt, weil ich mich auch seit Jahren dafür interessiere. Aber das sind ja dann doch eher so die großen Namen, die man kennt oder die großen Geschichten. Und die fangen ja in meinem NHL-Horizont zumindest, sagen wir mal, spätestens so in den 70ern an. Na klar, hatte man mal von Original Six so einen Begriff gehört. Und man kannte auch Maurice Richard oder hat mal Gordie Howe, kennt natürlich auch jeder den Namen. Aber was jetzt genau dahinter steckt oder diese ganze Nummer mit Eddie Livingston, wie die NHL überhaupt entstanden ist, dass das also gar nicht geplant war, sondern dass die Liga irgendwie so aus der Not geboren ist. Die ganzen Geschichten kannte ich alle nicht. Oder noch diese Sache da in New York, wie die Americans entstanden sind mit diesem Mafiosi, der quasi, weiß ich nicht, den Verein da hochgeführt hat oder dieser andere Typ, der den Madison Square Garden gebaut hat und irgendwie da Krankenwagen vor die Tür gestellt hat, um irgendwie die Leute anzulocken nach dem Motto, heute Abend wird's blutig. Also diese ganzen Anekdoten, die kannte ich alle nicht und die habe ich mir alle angelesen und deshalb hat das auch Spaß gemacht. Also ich habe ja schon mal gesagt, ich habe das jetzt wirklich nicht gemacht, um damit Geld zu verdienen, sondern ich habe es einfach gemacht, erstens, weil ich es machen wollte und weil ich nicht genau das Gefühl haben wollte, was du gerade gesagt hast, Tom, dass ich irgendwann da sitze und denke, scheiße, warum hat es ein anderer gemacht, warum habe ich es nicht gemacht? Deswegen habe ich gesagt, so, ich muss es jetzt selber machen. Aber trotzdem bin ich immer dabei geblieben und bin nicht verzweifelt, weil ich halt so viel selbst gelernt habe durch die Recherchen und so viel Spaß gemacht hat, immer tiefer einzutauchen in die Historie, dass ich halt dann einfach weitergemacht habe und nicht irgendwann gesagt habe, ach komm, ich lasse es, es bringt finanziell nichts, es macht mich fertig, ich verliere gerade als freier Journalist, konnte ich natürlich auch dann mehrere Wochen nicht normal arbeiten, habe natürlich so gesehen auch Geld verloren, dadurch, dass ich das Buch geschrieben habe. Aber ich habe, wie gesagt, trotzdem nicht aufgegeben, weil es halt so spannend war und ich immer neue Sachen erfahren habe.
Ich habe heute, ich habe vor ein paar Tagen habe ich den Full 60 Podcast gehört, den kennt ihr wahrscheinlich beide auch. Und da war Sean McIndoe zu Gast. Ich spare mir da die Folgen mal ein bisschen auf und höre die dann später. Und Sean McIndoe hat ja jetzt auch ein Buch über die NHL geschrieben und hat ja da so Kuriositäten aus der NHL in seinem Buch beschrieben. Ich habe das Buch jetzt selber noch nicht, aber er hat eine Anekdote da drin erzählt, was mir heute zum Beispiel auch aufgefallen ist, weil ich muss zu meinem Übel gestehen, dass ich dein Buch jetzt noch nicht komplett durchgelesen habe. Ich bin jetzt kurz vor Ende des zweiten Teils, also die deutschen Spieler spare ich mir, das ist jetzt vielleicht nicht so schlimm. Auf jeden Fall ist mir das heute aufgefallen, dass du, Sean McIndoe erzählt ja, dass er für sein Buch das Problem hatte, dass die Chicago Blackhawks zwei unterschiedliche Namen hatten, beziehungsweise, dass sie ihren Namen immer einmal ändern mussten. Und zwar zu Beginn ihrer Zeit hießen sie Blackhawks mit einem Leerzeichen, also Blackhawks. Und später jetzt dann halt Blackhawks als ein Wort, weil man sie darauf hingewiesen hat, dass dieser Name richtig, so richtig wäre. Jetzt die Frage an dich, weil mir das heute aufgefallen ist, dass es in deinem Buch auch in unterschiedlicher Form steht. Hattest du das so direkt auf dem Schirm? Hattest du da auch den ähnlichen Struggle wie er, dass beim Gegenlesen nochmal jemand gesagt hat, ja, Moment, warum stehen die Namen hier unterschiedlich drin? Oder war das jetzt eher ein Zufall?
Genau so war's. Ich habe, ich hatte das wusste ich aber, weil ich habe mal alte Fanartikel, ein guter Kumpel von mir ist Chicago Blackhawks Fan, der hat so einen ganz alten Fanartikel von denen und da war das auseinandergeschrieben und da habe ich vor Jahren schon mal gegoogelt, warum es unterschiedliche Schreibweisen gibt und wusste das und ich habe mich einfach sklavisch dran gehalten, Bis zu dem Zeitpunkt, wie sie umgenannt wurden, habe ich sie immer Black Hawks genannt. Und ab dem Zeitpunkt, wo sie umgenannt wurden, also in dem Buch jetzt, in dem chronologischen Zeitraum, habe ich sie dann zusammengeschrieben. Also ich habe sie quasi immer so geschrieben, wie sie zu dem Zeitpunkt, von dem das Kapitel gerade handelt, geschrieben wurden. Und genau wie du ich sagst, der Simon, großartiger Mann vom Verlag, die Werkstatt, der das Korrektur gelesen hat, also das war mehr als Korrektur lesen, das war jetzt nicht nur auf Fehler lesen, das war eine unglaubliche Hilfe, wirklich super Typ. Der hat mich auch mehr so angesprochen. Hör mal, da ist Black Hawks irgendwie anders geschrieben, dann muss ich ihm was erklären. Nee, die wurden mal anders geschrieben. Also war genau dasselbe. Zum Buch hier von Sean McIndoe, das habe ich natürlich. Und
The Down Goes Brown History of the NHL.
Genau, ja. Genau. Mhm. Mit dem wunderschönen Untertitel The World's Most Beautiful Sport. Und ich glaube, dann kommt The World's Most Ridiculous League. Herrlich. Also ich habe es mir direkt geholt. Und
das musst du kaufen, wenn du bei den Shorten in News bist, dann ist das Erste, was du dir holen musst, wahrscheinlich so.
Ja, genau. Dann hab ich dann 2 oder 3 Tagen durchgelesen und es war dann doch verrückt zu lesen, wie viele Sachen ich dann doch wieder kannte. Also da sind bestimmt auch so 10, 15 Anekdoten drin, die ich nicht kannte und das kann ich jetzt schon mal hier exklusiv bei euch erzählen. Es wird eine zweite Auflage von meinem Buch geben, weil die erste fast ausverkauft ist. Und da werde ich dann auch ein paar Sachen korrigieren und unter anderem auch aus Seans Buch etwas klauen. Also das heißt klauen. Ich werde dann das da reinschreiben und natürlich auch kenntlich machen, dass ich es von ihm habe.
Stark.
Also der erste Teil, die Geschichte der NHL, wirklich sehr, sehr detailliert. Ich glaube, so eine Geschichte, die zum Beispiel Leute, die sich so ein bisschen mit der NHL beschäftigen, vielleicht auch noch nicht wussten, das mit den Original Six streichst du ja schön raus, dass es halt einfach nicht die ersten 6 Teams sind, sondern einfach eine Phase in der NHL gewesen ist mit diesen 6 Mannschaften. 42 bis 67, 25 Jahre waren es, glaube ich, genau. Also auch das sind so Sachen, ich glaube, wenn du dich halt noch nicht genauer mit der Geschichte beschäftigt hast, dann ist das, denke ich, auch schon mal neu und dann geht's ja wirklich sehr ins Detail. Eine Geschichte, die ich mir dabei gedacht habe beim Lesen, da kommen ja diese ganzen Namen vor, die jetzt für die Trophäen verwendet werden. Ja, du hast die Conn Smythe Trophy, Conn Smythe wird erwähnt von dir, du hast Lester Patrick, du hast Art Ross, du hast Frank Calder und so weiter und so fort. Da bin ich ja der Meinung, ich glaube, den meisten, die sich, vor allem in Europa, die sich mit der Liga beschäftigen, den sagen diese Namen eigentlich gar nichts. Und ich denke mir immer, ja, das ist schön, dass man die Geschichte sozusagen ehrt mit diesen Trophies, aber wär's für die NHL, und du schreibst ja auch oft über Growing the Game, ist ein wichtiges Thema, wär's für die NHL nicht besser, diese Trophäen oder neue Trophäen dazu zu nehmen, wo man vielleicht einfach paar griffigere Namen hat, weil, also ich finde, diese Namen sind jetzt für einen, der sich aus Europa für die NHL interessiert, nicht griffig. Also, was ich, Scoring Leader wäre halt dann die Wayne Gretzky Trophy und der beste Verteidiger halt, beste europäische Verteidiger wäre Nick Lidström Trophy und bester Verteidiger wäre Bobby Orr Trophy und so weiter. Glaubst du nicht, Bernd, dass sich die NHL damit vielleicht einen Gefallen tun würde? Oder gefällt dir das gerade, dass eben diese Figuren da auch auftreten in den Trophäen?
Also es gibt natürlich völlig recht, dass die Trophäen überhaupt nicht nach Leuten benannt sind, die was mit der konkreten Leistung für die Trophäe zu tun haben. Ne?
Ja.
Das waren dann meistens wirklich, wie du gerade sagst, irgendwelche Leute in den Vorständen oder irgendwelche Liga-Bosse oder sowas, nach denen wurden die benannt. Okay, George Vezina, nachdem ja die Trophy für den besten Goalie benannt ist, der war wirklich ein Goalie und der ist ja so früh gestorben, noch während seiner Karriere, und deswegen ist sie halt ihm zu Ehren so genannt worden. Das finde ich noch in Ordnung, aber grundsätzlich gebe ich dir recht, ich würde auch eher Awards nach Leuten benennen, die was mit dem konkreten Award zu tun hat. Und The Hockey News machen das ja zum Beispiel. Ne? Die vergeben ja einmal im Jahr selbst ihre Awards. Und da ist ja zum Beispiel Best Player, Mario Lemieux Award. Wie du sagst, MVP ist Wayne Gretzky. Comeback Player, also die haben dann zum Beispiel auch andere neue Kategorien erfunden, die ich auch nicht schlecht finde. Zum Beispiel Comeback Player ist der Saku Koivu Award. Top Penalty Killer ist der Guy Carbonneau Award. Und sowas. Best Defensive Defenseman ist Rod Langway Award. Also das finde ich echt eine gute Idee. Und Best Rookie, jetzt könnt ihr mal raten, wer ist bei The Hockey News quasi die Call of Ruffy?
Timo Schillane.
Völlig richtig. Ja. Und da finde ich auch gut so. Ja. Finde ich auch nicht schlecht.
Tom?
Ja.
Was meinst du dazu? Also die NHL, also Bernd schreibt ja auch relativ viel dafür, darüber, und die NHL hinkt ja voll zurück im Vergleich zu den anderen nordamerikanischen Profiligen, was Vermarktung anbelangt, was auch ja, überhaupt das Finanzielle anbelangt und vielleicht auch, was das Image anbelangt. Insofern, ja, fände ich das vielleicht so ein, man könnte es ja parallel irgendwie vergeben. Vielleicht hast du halt den Rookie hat man jetzt schon, aber was ich mache, halt mal nur besten europäischen Verteidiger, der besten wirklich Defensivstürmer oder wirklich besten Penalty-Killer, Defensivverteidiger. Es gäbe noch so viel anderes.
Willst du jetzt, dass ich eine neue Trophy erfinde?
Nein, aber ich habe mir das nur beim Lesen gedacht und da kamen die ganzen, da kamen die ganzen Namen von den Trophys und ich dachte mir so, ja, aber teilweise lese ich jetzt zum ersten Mal, wer das wirklich war. Ja, und bei Wayne Gretzky Trophy müsste ich nicht lesen, wer war jetzt eigentlich Wayne Gretzky?
Ich weiß nicht, vielleicht sollte man erstmal anfangen, drüber nachzudenken, von wem die Awards vergeben werden, also das Umbenennen, klar, da stimme ich dir zu. Also man könnte durchaus drüber nachdenken, ob man bestimmte Trophäen halt nach besonderen Spielern der Liga benennt, aber dann könntest du, glaube ich, vielleicht sogar mehrere Awards nach Gretzky benennen. Einfach weil er halt so ein prägender Spieler, der vielleicht der Beste, der jemals gespielt hat, war, oder der Beste, der jemals gespielt hat. Und vielleicht kann man eher dann mal umdenken in der Art und Weise, wie sie vergeben werden, dass du halt dann tatsächlich den besten defensiven Stürmer auszeichnest und nicht den Center, der auch noch viel punktet, aber eigentlich erwartet keiner, dass der viel punktet. Oder halt allgemein ein Zwei-Wege-Spieler oder bei den Verteidigern vielleicht halt auch einfach mal auf Verteidiger gucken und nicht nur auf einen defensiven Spieler, der viele Punkte macht. Und bei dem wertvollsten Spieler der Liga zum Beispiel, könnte man halt wirklich mal tatsächlich sich auf die Definition stürzen und sagen, wer ist der wertvollste Spieler für sein Team. Wäre jetzt halt blöd, weil dann vielleicht immer Connor McDavid jetzt die nächsten Jahre gewinnt, aber im letzten Jahr haben sie es eigentlich ja ganz gut gemacht mit Taylor Hall zum Beispiel. Also vielleicht, also ich glaube eher, mein Ansatz wäre eher zu schauen, dass man schaut, wer die Awards vergibt und wofür man die Awards vergibt. Also der beste Goalie wird zum Beispiel von den Managern bestimmt. Und dass die Manager wenig Ahnung haben davon, was ein guter Torhüter ist oder ab wann ein Torwart wirklich gut wird, das sieht man ja allzu häufig in der NHL. Ja. Ist ja nur Philadelphia momentan. Hm. Oder bis letztes Jahr Winnipeg. Herr Fetzi?
Ja. Sogar hier schaffst du es. Alles klar. Ist schon gut. Also der erste Teil im Buch Die stärkste Liga der Welt über die Geschichte der NHL. Bernd, erst Gründung natürlich. Die Original Six hatte ich schon angesprochen, 42 bis 67. Dann kommen so die Namen, die man kennt einfach. Also natürlich in den 70ern dann Bobby Orr, Gordie Howe ist über mehrere Jahrzehnte ja mit dabei, Rocket Richard. Die 70er Jahre, dann den Teil, den ich irgendwie so für mich so ausgeblendet habe, Broadsea Bullies, die Erfolge der Philadelphia Flyers. Also da muss ich echt jedes Mal, wenn ich die kommentiere, nochmal schauen, wann haben die echt den Cup gewonnen und wer waren da die entscheidenden Spieler? Und dann natürlich 80er mit Gretzky, dann in den 90ern oder auch schon in den 80ern, Lemieux und so weiter. Welche Phase war für dich am interessantesten, Bernd? Welche findest du am coolsten?
Also das, ja, schwierig. Es gibt echt viele Phasen, die mich sehr faszinieren, aber die beste, das war auch, glaube ich, das Kapitel, was mir am meisten Spaß gemacht hat zu schreiben, war das zweite. Also das habe ich ja genannt, eine Liga kämpft ums Überleben. Das ist 1917 bis 1942, weil für alle, die das Buch jetzt noch nicht gelesen haben oder nicht haben, der erste Teil ist ja die Vorgeschichte zur NHL und quasi der zweite, das zweite Kapitel ist ja dann ab der Gründung. Und das war eigentlich, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Das liegt aber vor allem daran, dass ich Zeit so liebe, ne? Weil ich bin auch, also ich habe ja Geschichte studiert und ich habe auch da mich total meistens für die Weimarer Republik und so die 20er Jahre interessiert. Und das ist ja auch dann so die Zeit, wo halt das quasi so das Leben, wie wir es heute kennen, mal abgesehen vom Internet, hat sich ja damals sehr, sehr entwickelt. Die Massenmedien kamen auf, die Industrialisierung ist voll durchgeschlagen, es gab erstmal so Unterhaltungselektronik, es gab erstmal so, das habe ich auch in dem Buch so geschrieben, es war ein bisschen vorher auch, aber fing auch dann an, dass auf einmal so neue Gesellschaftsschichten entstanden sind, dass die Leute so ein modernes Freizeitbewusstsein entwickelt haben und da ist halt viel von dem entstanden, was für uns heute völlig normal ist. Ist halt so aus den 20ern. Und das fand ich halt dann so spannend, wie die Liga damals versucht hat, wirklich ums Überleben zu kämpfen. Und wenn man sich überlegt, dass die Liga mit eigentlich 5 Teams gestartet ist, das erste hat noch vor dem ersten Bulli gesagt, wir spielen nicht mit, dann waren sie noch 4 und dann nach 2 Wochen brennt die einen die Halle ab, dann sind es noch 3 und also, das ist schon eine verrückte Geschichte, dass die Liga überhaupt überlebt hat und die ganze erste Phase, so zwischen den Weltkriegen, mit der Wirtschaftskrise, mit der ersten Expansion Richtung Süden in die USA und sowas, das ist schon so, was mich am meisten interessiert, das fand ich echt spannend.
Zweiter Teil des Buches, da erklärst du das System NHL, es geht dann auch in die Tiefe, was ja, was dann einfach erstmal diese geschlossene Gesellschaft, so heißt das Kapitel dann auch das erste anbelangt, also wie so eine, wie diese Liga überhaupt funktioniert, also wer sich vielleicht jetzt erst anfängt für die NHL zu interessieren, der erfährt da sehr, sehr viel Neues, wie das mit den Trades abläuft, mit dem Draft und so weiter, die Juniorenligen, das finde ich sehr, sehr interessant, da hast du relativ viel, glaube ich, mit Norm Milli gesprochen, der ja auch für die Düsseldorfer EG mal gespielt hat, der das alles sehr schön erzählen kann, wie das in der Jugend abläuft, im Nachwuchs, auch mit der Finanzierung teilweise, wie es dann weitergeht in der AHL, wie hart das dann ist, selbst wenn man hochgedraftet wird, dass man sich erstmal reinarbeiten muss. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, ein sehr kritischer Teil. Also die letzten drei Kapitel heißen jeweils in Anführungsstrichen, wir verkaufen Hass. Da geht es natürlich auch um Gewalt auf dem Eis. Jeder Dritte wirft etwas ein, da geht es um Doping. Und ein Sport für Weiße, da geht es um Rassismus. Also ich lese da so raus, Bernd, dass dir das auch wichtig war, den Sport, den du ja so liebst, wie wir auch, und diese Liga, die du so intensiv verfolgst, auch zu kritisieren, weil halt bei weitem nicht alles perfekt ist dort.
Ne, klar, also ich meine, ich bin Journalist und das ist ein journalistisches Buch, ne? Das ist natürlich, klar sind da so ein paar Heldengeschichten drin und schöne Anekdoten und mal zum Schmunzeln und sagen, ach, war das toll und erinnerst dich an das Tor und das schöne Trikot und bla bla bla. Aber im Grunde, ne, also ich bin Journalist, ich möchte einordnen, ich möchte den Leuten sagen, was ist da los? Warum ist da was los? Was ist der Unterschied zu Europa? Und wie ist das alles zu bewerten? Auch aus, natürlich ist das auch ein europäisches NHL-Buch, weil ich natürlich einen europäischen Blick auf die Liga habe. Ne? Aber das war mir halt total wichtig, grundsätzlich auch Sachen zu zeigen, eben, das ist klar, ist das eine Glitzerwelt, das ist gerade noch natürlich viel besser vermarktet als der europäische Sport. Also ich finde selbst sowas wie Fußball Champions League kommt, was die mediale Präsentation angeht, nicht mit US-Sport oder kanadischen Sporten, ne? Ihr wisst, was ich meine. Und deswegen war mir auch total wichtig, halt hinter diese Glitzerfassade zu gucken. Das klingt jetzt ein bisschen pathetisch oder so, aber das sind ja schon legitime Probleme. Also gerade was Rassismus angeht. Ich meine, guckt euch meine Eishockey-Mannschaft an. Wie wenig Schwarze sieht man da, ne? Oder generell von Minderheiten, ne? Oder guckt euch diese Doping-Geschichten, kennt ja auch jeder, dass generell im US-Sport oder im nordamerikanischen Sport nicht die allerhärtsten Doping-Regeln gelten, weil die natürlich auch diese Ligen nicht zwingend anderen Sachen angeschlossen. Das ist ja nicht wie eine Bundesliga hier, die irgendwann vom Deutschen Eishockeybund gegründet wurde und so ein Verband angeschlossen ist und irgendwie dafür da war, wie den Sport zu vereinheitlichen und Spieler zu finden für eine Auswahlmannschaft für die nächste Weltmeisterschaft. Sondern das System oder der Ansatz von nordamerikanischen Sportligen ist ja ein völlig anderer. Es geht von Anfang an darum, dass sich da reiche Leute zusammentun und ein Entertainment-Angebot machen an die Zuschauer. Und ohne Jugendarbeit, ohne Kram, sonst geht es nur um sie selbst. Und deswegen hast du natürlich auch gerade so Themen wie Doping spielen natürlich eine ganz, ganz andere Rolle. Und die Gewalt kommt darin auch hin, weil die Gewalt natürlich zum Entertainment gehört. Nicht für mich persönlich, aber ich weiß ja, dass es sehr, sehr viele Millionen Eishockey-Fans auf der Welt gibt, die Boxereien mögen, die Checks mögen, wo Leute falls sich ihr Genick brechen, finden die alle toll. Und das gehört zur Show und dann gehört das auch in so ein Buch, dass man das aus meiner europäischen kritischen Sicht dann auch so bewertet.
Ist ja auch nicht ohne Grund so, dass gerade jetzt die Flyers ihrer großen Geschichte der Broad Street Bullies hinterherrennen.
Genau.
Also das ist ja quasi deren einziges Markenzeichen. Außer, na gut, jetzt haben sie Gritty.
Ja, aber das ist, also, wenn das nicht an die 70er Jahre erinnert mit Gritty, dann weiß ich es auch nicht. Also, ich meine, ja, im Endeffekt lassen sie da ihr Markenzeichen ja wieder aufleben. Habt ihr das Video gesehen von Gritty, die Santa Clauses da jagt und aufs Eis schmettert? Genau um das.
Aber er kriegt jetzt Konkurrenz aus Chicago, weil das Maskottchen von Chicago hat vor ein paar Tagen den Fan per Bodyslam auf den Boden gefeuert.
Und ich habe das gesehen und dachte, das wäre ein Gag. Und dann habe ich mir das nochmal mit Ton angeguckt. Das war ja überhaupt kein Gag. Das war ja fast eine ernste Schlägerei. Ne?
Ja, der Typ soll versucht haben, den Kopf des Maskottchens abzunehmen.
Das natürlich.
Und das ist, aber darauf gibt es Todesstrafe. So. Man nimmt Maskottchen nicht den Helm ab oder den Kopf.
Nochmal ganz kurz, wenn ich da mal kurz rein darf. Was mir halt bei den Doping, also ich hatte grundsätzlich natürlich häufiger schon mal Doping-Sachen gehört und dann habe ich ja auch mit Leuten darüber gesprochen. Und ich habe ja unter anderem, ich habe ja auch jemanden von der Hockey News angetextet und da sind ja auch ein paar Zitate dann davon drin. Das war mir halt schon wichtig, vor allen Dingen mal diese Kontinuität zu zeigen. Nicht so, ja, das sind die bösen 70er und da wurde ja hier auch gedopt und bla bla bla, sondern zu zeigen, dass das halt, dass das System hintersteckt. Dass es eben auch nicht ist, dass man sagt, das sind Einzelfälle oder da ist jetzt jeder Spieler oder jeder Verein, jeder Teamarzt, jeder Trainer, wie auch immer, dafür verantwortlich, sondern dass da wirklich System hintersteckt. Dass man muss natürlich verstehen, die NHL hat zwei große Gegenspieler. Das eine sind die Teambesitzer, die quasi die NHL sind, bei denen gehört ja die Liga. Und deren Angestellter dann Gary Bettman als Chef ist, der ja nur für die Teambesitzer arbeitet. Und das zweite ist die Spielergewerkschaft. Und man muss sich natürlich überlegen, welche der beiden Parteien ist denn, oder welcher der beiden Parteien ist denn daran gelegen, dass man sagt, wir machen was gegen Doping, wir decken Dopingfälle auf und wir sind ganz transparent in der Öffentlichkeit. Und da kommt man ganz schnell auf die Idee, keine von beiden. Weil für beide geht es darum, dass das Business läuft, dass es nicht perfekte Show ist, dass es keine negativen Sachen gibt. Und die beiden bestimmen komplett die Regeln, was gemacht wird. Und wenn beide kein Interesse daran haben, was gegen Doping zu tun, ja, da kann man sich ja vorstellen, wie es da läuft. Ne? Ja.
Läuft immer gut, wenn eine Liga oder irgendwas sich selber reguliert, ja. Siehe zum Beispiel FIFA-Ethik-Kommission funktioniert ja auch ganz wunderbar.
Ja. Genau, genau, ist genau dasselbe, richtig. Ja. Und die FIFA ist ja ähnlich bei Doping, ne?
Ich wollte gerade sagen, das ist ja so ein grundsätzliches Problem, also jetzt FIFA mal außen vor, aber so in den US-amerikanischen Sportarten. Also wie viele Leute sich dann an den Kopf gefasst haben, als plötzlich bekannt wurde, dass, weiß ich nicht, 9 von 10 Baseballspielern in der MLB Steroide benutzen. Oder wie viele Sportler, wie viele Leute davon erschrocken waren, dass in der NFL gedopt wird und in der NBA wird sicherlich auch gedopt. Und das ist halt, wie du halt gerade gesagt hast, es geht halt hauptsächlich darum, dass die Show funktioniert und vor allem, ja, dass die Spieler halt dann auch, also wenn man mal ehrlich ist, die spielen 82 Spiele innerhalb von wie vielen Monaten? Von 4, 5 Monaten? Das muss man sich halt auch mal überlegen. Und das ist ja nicht so, dass jedes zweite Spiel irgendwie mal so im Vorbeigehen passiert, sondern es ist halt Hochleistungssport. Also dass das vielleicht nicht immer komplett mit sauberen Mitteln funktionieren kann, sollte, glaube ich, jedem klar sein.
Genau, also es geht jetzt auch nicht darum, irgendwie pauschal zu sagen, jeder Eishockeyspieler in der NHL ist gedopt. Das ist definitiv nicht so.
Ja.
Aber grundsätzlich befördert das System natürlich, weil erstens durch die beiden Sachen, die ich gerade gesagt habe, also durch die Geschichte, dass beide Parteien, die was zu sagen haben, ein Interesse daran haben, das klein zu halten. Und natürlich, wie du gerade richtig sagst, begünstigt auch das grundsätzliche System Doping. Erstens durch die vielen Spiele, die du hast und durch diese knallharte Regel, dass du einfach weggeschickt werden kannst in die zweite Liga und dann nun ein Zehntel deines Gehalts bekommst oder wenn du in der zweiten Liga bist, würdest du theoretisch in die dritte Liga fallen und dann so gut wie gar nichts mehr verdienen. Und dann überlegst du natürlich noch mehr, ich muss unbedingt schaffen. Dieser unglaubliche Leistungsdruck, der da innerhalb der Mannschaften auch aufgebaut wird, der befeuert das Doping-Ding ja noch mehr. Und dann natürlich auch diese Kontaktsportarten, wie viele Verletzungen es da gibt, wie schnell Leute von Verletzungen zurückkommen wollen oder wie schnell oder in den Playoffs, wie viele Leute das dann irgendwie nachher heißt, ja, der hat irgendwie seit 3 Wochen mit einem angebrochenen Fuß gespielt. Da frage ich mich, wie geht das? Also was muss der für Schmerzmittel einschmeißen, dass du Eishockey auf allerhöchstem Niveau mit einem gebrochenen Fuß spielst?
Ich erinnere an Patrice Bergeron, der 2011 in den Playoffs im Stanley Cup Finale, also den Stanley Cup dann gewonnen hat gegen Vancouver mit einer gebrochenen Rippe, wo es dann im Nachhinein hieß, der hätte nur einen falschen Check kassieren müssen, dann hätte sich die Rippe in die Lunge gebohrt. Ja. Also das ist schon geisteskrank, ehrlich gesagt. Ja. Aber den Bogen findest du ja auch, also du schreibst ja dann, also erstmal noch bei dem Doping, dass es im Endeffekt nur 2 Kontrollen gibt im Jahr in der NHL. Habe ich jetzt noch richtig im Kopf, ne?
Ja, vor allen Dingen gibt's halt, also das größere Problem sehe ich halt, dass es in der Preseason kaum was gibt. Weil das ist ja die Zeit, weil es gibt ja diesen alten Spruch, Eishockeyspieler werden im Sommer gemacht. Und da wird ja Muskel aufgebaut, da wird sich die Kondition geholt. Und da gibt es so gut wie überhaupt keine Kontrollen. Und im Schnitt wird in der kompletten Preseason und in der richtigen Saison jeder Spieler noch nicht ein einziges Mal getestet. Also du hast irgendwie, ich weiß jetzt die Zahlen nicht mehr ganz genau, aber es ist 0, irgendwas Spieler werden getestet. Ich meine, das kann nicht sein.
Ja. Aber du findest auch den Weg ja zu den schweren Verletzungen. Das, was ja ähnlich das anspielt, diesen Druck zwischen AHL und NHL und dieses generell, dass man bei schlechter Leistung relativ einfach, sag ich mal, als Nicht-Top-Spieler nach unten geschickt werden kann. Und das ist natürlich dann für viele Spieler, die ja vielleicht ein bisschen eindimensionaler waren oder die eher ihr Geld durch Härte verdient haben, dann natürlich auch ja, nicht so einfach war, sich dann zu sagen, okay, jetzt habe ich halt Kopfschmerzen oder ich habe halt diese typischen Symptome einer Gehirnerschütterung und ich müsste jetzt mal hier 3, 4 Spiele aussetzen, sondern die haben halt weitergespielt, einfach aus dem Grund, dass es diesen Druck gab, dann halt auch die Liga verlassen zu können oder die Möglichkeit, dass man dann halt plötzlich von einem Tag auf den anderen weg ist.
Und weil es natürlich generell so eine Männerwelt ist, keine Schwäche zeigen, wir sind die Härtesten, immer funktionieren und sowas, ne? Das kommt natürlich auch hinzu.
Ja. Und da finde ich ja auch immer interessant, dass so eigentlich totale Skandale oder eigentlich Geschichten, die viel größer sein müssten, halt irgendwie so im Sand verlaufen. Also du zitierst ja auch Georges Larac zum Thema Doping. Mhm. Jetzt haben wir aktuell zu Kopfverletzungen. Ich habe mir kürzlich nochmal dieses Surfacing über Paul Kariya angeschaut. Tom, wir hatten es ja schon mal thematisiert hier. Es ist ja überall da, die Players, den Players Tribune Artikel von Mark Savard, da haben wir den Check wieder angeschaut. Dan Carcillo jetzt momentan. Aber es ist alles so, ich habe immer so den Eindruck, erstens ist es so, das ist eher unangenehm und es ist doch so ein schönes Spiel und es macht so viel Spaß. Und zweitens, was du ja schon angerissen hast, Bernd, ja, erstens natürlich diese harte Männerwelt und dann natürlich auch, ja, die machen uns unser Spiel kaputt. Also da sprechen wir lieber nicht drüber.
Ja, mein Eindruck, ne? Völlig richtig, genau, so sieht's aus. Also du hast natürlich auch diesen generellen Druck, dass die Show immer laufen muss und du hast natürlich auch, lass nicht vergessen, wo das Spiel herkommt. Die meisten Leute, die was zu sagen haben, sind halt ultrakonservative weiße alte Männer, ne? Die so Sachen entscheiden. Ich meine, guckt euch Don Cherry an, was der immer für einen Müll absaugt. Oh. Ne? Und aber ja, ich meine, ich roll auch bei den Augen mit den, wenn ich an den Typen denke. Aber der ist natürlich schon mal eine relevante Stimme in der Eishockey-Welt.
Absolut. Ne?
Und wenn solche Typen dann immer irgendwas, ich meine, wer war es letztens nochmal? War das bei Hockey Central at Noon, wo da irgendeiner sagte irgendwie, das ist ja ganz schlimm geworden, irgendwie, es gibt mittlerweile Spiele, die erinnern mich an Flag Football, da gibt es überhaupt keine Bewegung, überhaupt keine Berührung mehr. Oder John Tortorella letztens.
Ja, genau. Tortorella mit seinem Hass, mehr. Kein Hass. Und Brian Burke ja. war es, glaube ich, auch über diese Jubelfeiern von den Hurricanes, die irgendwie jetzt so ein bisschen das Europäische aufgreifen nach den Spielen und da halt ihre Gaudi haben. Das gefällt der Brian Burke überhaupt nicht. Ja.
Und guckt euch da mal an, das ist ja auch, was ich mit dem ersten Teil eben meinte, wo die Liga herkommt. Entstanden im Ersten Weltkrieg, durchgesetzt in der großen Wirtschaftskrise. Dann kam der Zweite Weltkrieg, die Nachkriegszeit war auch nicht immer so einfach. Das heißt, die ersten 30, 40 Jahre hast du natürlich auch Leute in der Liga gehabt, die völlig anders sozialisiert wurden, was Gewalt angeht, als Leute, die heute die heute irgendwie leben. Gut, da darfst du dich auch nicht vergessen, wir hier haben natürlich auch gerade in Mitteleuropa ein sehr, sehr gespaltenes Verhältnis zu Sachen wie Krieg und Militär. Ist natürlich in Nordamerika was ganz anderes, wenn da ständig die Soldaten abgefeiert werden und jeder, der im Krieg war, ist irgendwie ein Hero. Und ich meine, wann waren die USA in den letzten 50 Jahren oder 100 Jahren mal nicht im Krieg? Für die hat natürlich generell Gewalt und Krieg und sowas was viel Positiveres oder diese Warrior-Mentalität. Bei uns ist das ja alles immer so ein bisschen negativ gesehen. Ne?
Also auch dieser zweite Teil sehr aufschlussreich, finde ich, und auch sehr detailliert. Wenn ihr euch jetzt gerade denkt, da sind echt viele interessante Punkte dabei, ja, das Buch gibt's aktuell zu kaufen und ihr könnt euch da noch weiter, wir haben jetzt teilweise Sachen auch nur angerissen, ihr könnt euch da natürlich noch besser einlesen und einarbeiten, Tom, sorry.
Ja, ich wollte gerne meinen Lieblingsabschnitt gerne hier nochmal kurz anreißen. Und zwar, ich liebe die Dokumentation Red Army. Ja. Aber das einzige Problem, was ich an der Dokumentation habe, ist, dass sie eigentlich das Ganze ein bisschen zu sehr, vielleicht zu positiv betrachtet, oder die negativen Punkte, die diese ganze russische, sowjetische System hatte, nur so am Rande beleuchtet. Und man muss sehr genau hinschauen, um da so Negativtöne zu finden. Und ich finde, das arbeitest du sehr schön auf. Ich finde diesen Teil, wo es diese mafiösen Tätigkeiten gibt, als die Sowjetunion schon gefallen ist und die Spieler dann quasi reihenweise geflüchtet sind und nach Nordamerika gegangen sind. Ich finde den Part aber auch noch, als die Sowjetunion noch besteht und Spieler schon sich mit NHL-Teams einig waren, beziehungsweise schon irgendwie Abkommen hatten, nach drüben zu gehen und sowas alles, finde ich alles sehr, sehr gut. Und ich finde, bei dir kommen da die negativen Aspekte und die, dass das nicht alles nur rein positiv war, dass es den Sport vielleicht nach vorne gebracht hat, aber nicht alles rein positiv war, kommt, finde ich, da besser raus als bei Red Army.
Das ist nett, danke. Aber da hatte ich riesen Glück mit zwei Büchern. Also das erste war, das habe ich in Harvard gekauft, in dem Harvard Bookstore, also in der berühmten Universität. Das ist nämlich von, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Tal ist der Vorname, Nachname ist, glaube ich, Pinchewski. Das Buch heißt Breakaway, From Behind the Iron Curtain to the NHL, The Untold Stories of Hockey's Great Escapes. Das ist echt interessant. Der Kollege hat, wie man am Namen hört, selbst wohl osteuropäische Wurzeln. Und der hat sich wirklich mit fast allen NHL-Spielern, die aus Osteuropa so ab den 70ern, also die ersten, die geflohen sind, weil damals halt natürlich durch den Eisernen Vorhang nicht erlaubt war, und dann die erst und dann bis zu dieser Generation, die dann die erste war, die offiziell rüberging, der sich mit fast allen getroffen und unglaubliche Geschichten erzählt. Die schneide ich ja nur an in dem Buch, weil ich dann auch nicht ganze Passagen natürlich auch nicht abschreiben wollte. Aber da sind unglaubliche Geschichten. Wirklich diese Nacht- und Nebel-Aktionen, wie dann Spieler von internationalen Turnieren irgendwie nachts aus dem Fenster gesprungen sind, aus dem ersten Stock irgendwie. Dann stand da irgendwie ein gechartertes Auto von irgendeinem Teambesitzer, der hat das irgendwie dann irgendwie 800 Kilometer über irgendwelche Autobahnen fahren lassen, die Spieler in Privatjet direkt, sie richtig geflohen, die Leute. Das sind unglaubliche Geschichten. Und das andere, wo es dann um diese ganze Mafia-Sache ging, das habe ich den meisten Teil daraus, also zumindest den Anstoß überhaupt darüber mehr zu recherchieren, ist aus dem eben erwähnten Buch von Klaus Zaug, der ja der größte NHL-Experte, vielleicht der größte NHL-Experte überhaupt aus Europa ist, zumindest deutschsprachig, und der ja ganz oft in Moskau war und ganz oft in der NHL und wirklich alles exklusiv Interview geführt hat mit diesen Leuten, wo es dann teilweise heißt, das sind Mafiosis. Also hat er ja echt eine große Rechercheleistung gemacht, und davon ausgehend habe ich dann immer weiter recherchiert und habe dann auch diese Serie da gefunden, die findet man auch online, ist im Buch erwähnt, wo wirklich einer, auch so ein Investigativjournalist, Wochen und Monate lang so eine Serie geschrieben hat, immer wieder alle Verquickungen zwischen der Russen Mafia und irgendwelchen Spieleragenten in der NHL. Das ist super interessant, wirklich.
Im dritten Teil gehst du vor allem oder gehst du eigentlich ausschließlich auf die deutschen Spieler ein und hast da unter anderem auch ein längeres Interview mit Markus Sturm. Ja, das ist ja natürlich dann ins aktuelle Checkpot gewesen, dann mit der Silbermedaille, mit dem Erfolg bei den Olympischen Spielen. Hast du ihn bei der Weltmeisterschaft getroffen? Wann hast du das Interview geführt mit Sturm?
Ich glaube, 4-5 Wochen vor Olympia hieß es, da hat er ja seine Runde gemacht, der ist ja in der einen Saison bei jedem DL-Team vorbei, und dann hieß es irgendwann, der kommt in 2 Wochen nach Düsseldorf, und dann habe ich hier beim DB Kontakt angerufen und habe gesagt, könntest du den Marco mal fragen, ob der 10 Minuten für mich hätte? Und dann hat er gesagt, ja, der muss ja das Spiel gucken und Leute scouten, und da habe ich gesagt, ja, 10 Minuten in der Drittelpause. Und dann hat er gesagt, ja, komm. Und dann kam er dann und in Jogginghose, wie fand ich richtig geil, so als Bundestrainer kommt er da, kommt in Jogginghose, fand ich echt gut. Und kam dann an und sagte, ja, hier, du bist der Bernd, ne? Ja, du wolltest doch 10 Minuten mit mir quatschen, ne? Ja, alles klar, super. So, hat hier der Frieder Feldmann, der Pressesprecher der DEG, Legende, hat dann uns eine Loge aufgeschlossen, dann saßen wir da oben in der VIP-Loge und wollten 10 Minuten quatschen. Und wir haben gelabert und gelabert und gelabert, und irgendwann lief links das Spiel weiter. Er hätte das eigentlich gucken müssen. Ich hätte eigentlich schreiben müssen, weil ich es ja auch gucken musste. Also andersrum, ich hätte jetzt auch gucken müssen, weil ich schreiben musste. Und im Endeffekt haben wir, glaube ich, 40 Minuten gequatscht, haben quasi das komplette zweite Drittel durchgequatscht. Und das Lustige ist, auf der Aufnahme, die ich noch am Handy habe, hörst du im Hintergrund auch, fällt irgendwann ein Tor und sowas. Ne? Habe ich gar nicht gesehen. Und Marco natürlich auch nicht. Ne? Also das war echt witzig. Also das war total offen. Und ich habe ihn am Anfang noch gesiezt. Und er schwenkt an der zweiten Frage in Du über, und dann haben wir echt ein super nettes Gespräch. Ich habe da noch nicht mal alles für reingepackt, weil es einfach sonst noch 10, 15 Seiten länger gewesen wäre. Das war einfach dann zu viel, finde ich. Aber total interessant. Und was ich echt super fand, wie offen er war. Dass er auch wirklich sowas zugibt, wie, ja, ich saß zu Hause, hab geweint und sowas. Ne? Also dass er nicht hier auch immer diesen Tough Guy spielt nach dem Motto, ach, sollen sie mich doch trainen, ich verdiene 5 Millionen, ist mir doch egal. Nee, sondern genau das Gegenteil. Also ich habe zu Hause gesessen und geweint, und meine Frau saß mit dem kleinen Jungen oder schwanger irgendwie 3000 Kilometer weit weg, und wir wussten nicht, wie es weitergeht. Ne? Also das fand ich echt total geil, wie offen er mit mir gesprochen hat. Super.
Ja, guter Typ auf jeden Fall. Also, ja, super Typ. Ich kann mich auch erinnern, als ich den zum ersten Mal getroffen habe, hat er gerade seine Knieverletzung gehabt, und das war, glaube ich, im Deutschlandcup rum, und er war da, ich weiß gar nicht, es war auf jeden Fall in München im Olympia-Eisstadion, und das war, ich war irgendwie Anfang 20 und habe da irgendwie ein Praktikum gemacht oder für einen Studentensender gearbeitet und schaute halt so rein und denke, boah, da steht Marco Sturm. Das wäre schon ganz cool, wenn ich den jetzt interviewen könnte, irgendwie 2, 3 Fragen oder so. Und dann mir dachte, der hat so, also Spielergang eigentlich, ja, also bei den Kabinen. Mir dachte, da kann ich jetzt nicht reingehen, oder? Und irgendwann sagt er so, Pressesprecher, ja, logisch, da ist er, geh hin. Okay, ah, Marco Sturm, NHLer. ja, und dann steht er halt da mit seinen Krücken und quatscht halt einfach mit dir. Das ist halt auch sowas, was ich, also Sturm ist da natürlich schon sehr speziell, aber das hast du halt bei Eishockeyspielern einfach nochmal mehr als bei Fußballern. Deswegen denke ich, was wahrscheinlich auch einfach für dich dann auch spaßig, mit diesen Leuten zu reden, Bernd, und eben dann das auch fürs Buch verwenden zu können.
Das, und du merkst einfach, wie professionell die sind. Weil Marco Sturm, der hätte ja zum Beispiel auch sagen können, ja Junge, du hier hast du 5 Minuten, stell mal 3 Fragen, dann ist gut. Weil sind wir mal ehrlich, der hat ja nichts davon. Also natürlich, vielleicht in 30 Jahren, wenn es irgendwann mal heißt, ach guck mal, da ist doch damals dieses NHL-Buch entstanden und dann ist er quasi die zentrale Figur so mit aus deutscher Sicht da drin, ist es schön für ihn, aber im Grunde genommen hätte er auch sagen können, tut mir leid, keine Zeit, wer bist du? Ne? Muss man ja mal so klar sagen. Aber er ist einfach Profi, er weiß, ich bin nicht nur dafür da, hier Sport zu machen, sei es als Spieler oder später als Trainer, sondern ich bin ein Teil der Entertainment-Branche. Und wenn jemand dafür da ist, mich was zu fragen und irgendwie meine Botschaft in Anführungszeichen zu verbreiten, dann mache ich das auch. Und dann nehme ich mir auch Zeit und ich bin nett. Und das hat er ja auch zu mir gesagt. Ich weiß gar nicht, ob das in dem Buch auch drin ist oder ob das nur so gesagt hat, wo er zum Beispiel sagt, er hätte in Amerika erstmal gelernt, was Höflichkeit ist. Nicht, dass jetzt bei ihm zu Hause irgendwie alle Leute grummelig sind und sich anspucken, wenn sie aneinander vorbeigehen. Ne? Aber er hat gesagt, ganz andere Höflichkeit, ganz andere Form, auf Leute zuzugehen. Und das macht dich zu einem besseren Menschen. Und das macht halt auch die Umgebung netter. Weil wenn du nett zueinander bist, also natürlich jetzt nicht bedingungslos nett, ihr wisst, was ich meine. Aber wenn ich erstmal nett ihm begegne, warum soll er dann unhöflich zu mir sein? Also so ungefähr hat er es mir erklärt.
Mit welchem Spieler hast du dich am intensivsten beschäftigt? Mit welchem deutschen Spieler? Welcher ist für dich der interessanteste von denen, die du vorstellst? Also du hast natürlich, du hast Sturm, du hast Hecht, du hast da praktisch die ersten, die so richtige, ja, Topspieler waren in der NHL. Du hast den ersten, der in Nordamerika war mit Uli Hiemer. Du hast Krupp natürlich, erster deutscher Stanley Cup Gewinner, Kölzig und dann noch Ehrhoff, Seidenberg und auch Dreiseitel und Künakl, also die aktuellen. Wer ist aus deiner Sicht der interessanteste?
Ja, Sturm schon. Also ist okay. Natürlich auch durch seine Trainergeschichte. Wobei ich sagen muss, ich fand Hiemer sehr interessant, weil das eine völlig andere Zeit war, weil das vor allem auch eine Zeit war, wo es kaum Europäer in der NHL gab. Und das war auch eine lustige Anekdote, wie ich ihn angequatscht habe, nämlich, erinnert euch, 17.2. war es doch, glaube ich, ne? Dieses Jahr, während der Olympischen Spiele, war das große Abschiedsspiel von Daniel Kreuzer an der Bremenstraße. Und ich habe von Anfang an gesagt, so, heute kommt Uli Hiemer nach Düsseldorf, den muss ich antexten. Und nach dem Spiel, wir stehen vor der Kabine und dann kamen halt so die ersten DEG-Legenden raus, Peter John Lee und Helmut der Raff und ich, erstmal so normale 3-Fragen-Interviews geführt für die Zeitung. Und dann meinte irgendwann der Pressesprecher so, ey, du kannst doch da reingehen, ne? Auf einmal sitzen da die ganzen Toten Hosen mit Daniel Kreuzer, mit Tore Wikingstad, mit Uli Hiemer, alle ein Bier nach dem anderen am Hals. Und ich bin da hingegangen und habe erstmal so gesagt, dann ist ein Kollege von der Rheinischen Post erstmal, wollte ein Interview mit Campino haben, habe ich mich einfach neben gestellt, auch eine Frage mitgestellt und irgendwann habe ich so gesagt, Uli, hast du mal eine Minute? Und er sagt, was denn? Ich so, ja, ich schreibe ein NHL-Buch. Und er so, wie jetzt? Und ich so, nein, nicht jetzt, aber ich würde gerne mit dir drüber reden. Und dann dachte ich erst so, jetzt kommt, weil ja, die waren an der totalen Bierlaune und ich wisst ja, wie Eishockey-Kabinen stinken. Also da war wirklich Party in der Kabine und ich texte die nach dem Interview an und er sagt so, weißt du was, hast einen Stift? Ich so, ja, hier ist meine Handynummer, ruf mich an. Ich so, cool. Ne? Ein paar Tage später angerufen, meinte, ich kann gerade nicht, ich bin unterwegs, ich bin auf dem Weg nach Nordamerika. Aber ich rufe dich zurück, wenn es bei mir passt. Wann ruft er mich zurück?
Mitten in der Nacht.
Stunde, nein, so. Das wäre okay gewesen. Nein, Wochen, Monate später, eine Stunde, ich sitze gerade in Herning bei der Eishockey-WM in Dänemark. Und will gerade auf die Tribüne gehen, weil ich einen Text vorschreiben musste, weil ich habe ja dafür die FAZ geschrieben und die hatten, weil die verschiedene Andruckzeiten haben, musste ich immer eine Geschichte liefern, die vor dem Spiel schon rausgeht, weil die ja so internationale oder deutschlandweite Sachen haben mit anderen Andruckzeiten. Und dann musst du so immer eine zeitlose Geschichte haben, die funktioniert, egal wie das Spiel abends ausgeht. So, und das ist natürlich nicht so einfach, wenn du das jeden Tag machen musst. Und ich überlege und habe endlich eine Geschichte gefunden, sitze da und hatte irgendwie noch eine halbe Stunde Zeit und hacke diese Geschichte und auf einmal klingelt das Telefon. Und ich gucke dran, Uli Hiemer, ich so, scheiße, Alter, da habe ich jetzt überhaupt keine Zeit für. Ich gehe ran, Uli, ja, also ich hätte jetzt eine Zeit, sonst habe ich irgendwie erst in 4 Wochen wieder Zeit. Ich so, oh Gott, scheiße. Dann habe ich auf der Tribüne oben in Herning gesessen, halbwegs meinen Text geschrieben und dabei eine halbe Stunde mit Uli Hiemer telefoniert. Ja, so ist das Kapitel entstanden. Manchmal ein bisschen verrückt.
Uli Hiemer war ja auch einer, der so ein bisschen kritischer war dann gegenüber das deutsche Eishockey. Hattest du da auch das Ziel, dass du ihn ja ein bisschen kitzelst, aber das nochmal wiederholt dir gegenüber, oder war es einfach grundsätzlich, ging es dir grundsätzlich darum, die Zeit nochmal aufleben zu lassen und ihn zu fragen, wie es halt damals war, als erster Deutscher in die NHL zu kommen?
Beides. Also ich habe natürlich, fand ich die Zeit interessant, weil es ja so die 80er waren. Gerade, wie gesagt, als ein Spieler, der nicht, oder als in der Zeit, wo kaum Europäer da waren, dann fand ich es halt total interessant, wie es war. Der hatte damals noch viel AHL gespielt und die NHL war damals ja schon deutlich gewalttätiger und asozialer als heute, aber die AHL muss ja damals Wahnsinn gewesen sein und das fand ich auch interessant, aber natürlich habe ich auch versucht, ihn zu kitzeln, erst was das Eishockey angeht und dann natürlich hatte ich ja den alten Spiegeltext von ihm gelesen und wollte unbedingt nochmal das Doping-Zitat haben von ihm, habe ihn natürlich damit konfrontiert, aber er hat es dann so ein bisschen abgeschwächt, ist ja in dem Doping-Kapitel, also der Satz, jeder Dritte wirkt etwas ein, ist ja, glaube ich, von Uli Hiemer, wenn mich nicht alles täuscht und dann habe ich ihn nochmal danach gefragt, aber er hat es dann ein bisschen abgeschwächt, er hat dann auch schön, ich kann ja kein Bayerisch, aber er hat schön gesagt, die Jungs waren schon gut beieinander. das fand ich einen schönen Satz, aber er hat dann leider nicht mehr gesagt, das, was er damals im Spiegel gesagt hat.
Er hat nur gesagt, jeder Vierte wirft was ein, hat es ein bisschen abgeschwächt. Ja, schön. Also viele Anekdoten, viele Geschichten sind auch drin in diesem Buch. Tom, noch eine Frage zu der stärksten Liga der Welt, also zum Buch über die stärkste Liga der Welt.
Ich hätte jetzt nur bei den deutschen Spielern jetzt nochmal auch stellvertretend für Hauptstadt-Eishockey-Kollege Wally und weil ich weiß, dass Bernd ja auch Caps-Fan ist, gefragt, warum es nicht noch einen extra Bericht oder einen längeren Beitrag zu Philipp Grubauer gibt.
Also das Buch hat die Deadline gehabt, 31.12.2017. Dann habe ich gesagt, habe ich 3 Monate vorher gemerkt, das schaffe ich nicht. Ich hatte noch irgendwie 160 Seiten offen. Habe ich mich angerufen oder mir eine Mail geschrieben an meinen Verlag, bin zu Kreuze gekrochen, habe gesagt, Leute, können wir das ein bisschen verschieben. Weil die ursprüngliche Idee war ja, ich schreibe ein Buch 100 Jahre NHL und das kommt am Tag raus, an dem die NHL 100 wird. Also irgendwann im Oktober 2017. Das haben wir dann relativ schnell verworfen. Das lag aber am Verlag, weil die andere Druckpläne hatten und die haben das nicht mehr dazwischen schieben können, was im Endeffekt mir sehr geholfen hat. Dann mussten wir es nochmal verschieben. Und dann war Deadline der 31.3. Dann haben wir nochmal verschoben, weil ich dann gesagt habe, Leute, ich fliege zur Eishockey-WM. Ich kann da mit so vielen Leuten sprechen. Das macht das Buch wirklich besser. Und genau, ich bin ja im Oktober erst nochmal nach Schweden geflogen, ne, zu dem NHL, wo ich ja auch dann mit Batman und, also Batman war nur eine PK, aber mit Bill Daly habe ich so 10 Minuten in so einer kleinen Runde mit 2, 3 Leuten sprechen können. Das war super. Und dann haben wir es nochmal verschoben, aber die eigentliche Deadline war dann irgendwann, glaube ich, der 1.7. Und dann habe ich das Buch abgegeben, dann kamen die Korrekturen zurück und was dann noch passiert ist, zum Beispiel die Caps-Meisterschaft und sowas, habe ich dann und die allerletzten Kleinigkeiten wie der Dopingfall hier von Nate Schmidt und sowas, die habe ich dann noch mit einem Satz schnell noch dazu geschrieben, in die Korrekturen quasi rein. Aber eigentlich ist die Deadline von dem Buch der 31.7. gewesen und ich konnte ja nicht wissen, dass die Caps Meister werden und ohne den Meistertitel hat Philipp Grubauer natürlich auch kein eigenes Kapitel verdient, sind wir mal ehrlich.
Das sieht Wally bestimmt anders.
Nein, aber ernsthaft, der ist ein zweiter Torwart seit ein paar Jahren, dann kannst du ja nicht sagen, dass das einer der entscheidenden deutschen NHL-Spieler ist. Da hätten andere noch eher vielleicht mehr kriegen müssen. Vielleicht so jemand wie Marcel Gotsch oder so eher, der auch ein paar hundert Spiele gemacht hat.
Ja, ja.
Also Gotsch würde ich jetzt auch eigentlich sagen, bei den Deutschen wäre der am ehesten noch mit rein gehören würde. Und klar, Gruber hat jetzt doch die Aktualität, ne? Logisch. Aber wenn wir uns die letzten 30 Jahre anschauen.
Genau, es gibt noch eine andere Sache und das ist ein Kapitel, das habe ich hier noch liegen. Das ist 10 Seiten lang, aber ich habe natürlich, wer mit mir zusammenarbeitet bei Zeitungen, der weiß, dass ich ein ziemlicher Schwafler bin. Oder ihr merkt es ja auch gerade. Und ich hatte viel zu viel. Also ursprünglich sollte das Buch nur 250 Seiten lang werden oder so. Und jetzt sind es 350. Und ich habe sogar schon 50 noch gekürzt. Das Buch war noch 50 Seiten länger. Aber da hat der Verlag irgendwann gesagt, uns reicht's. Weil ich meine, das sind alles Druckkosten für den Laden. Die wussten natürlich von vornherein, ich würde das überhaupt gekauft. Die haben überhaupt keine Erfahrung mit Eishockeybüchern. Und deswegen musste ich leider ein komplettes Kapitel rausschmeißen. Das heißt, musste, aber ich habe es gemacht, weil das am schnellsten, weil ich wusste nicht, wie ich anders schnell kürzen soll. Weil ich hatte nur irgendwie 4 Tage Zeit, 50 Seiten zu kürzen. Und es gibt eine Geschichte von 3 deutschstämmigen Jungs, The Crowdline von den Bruins. Ja. Und da habe ich, 10 waren es nicht, lass mal ein 8-Seiten-Kapitel über die ganze Geschichte der Crowdline. Und das ist eigentlich total interessant, wie das entstanden ist und alles. Aber das habe ich komplett gekickt. Ich überlege, ob ich vielleicht irgendwann mal auf dem Blog veröffentliche oder so, weil ich habe es jetzt hier rumliegen. Und ich meine, was soll ich mit dem Kapitel machen? Es gibt keine Zeitung, die es mir abkaufen wird und ne, vielleicht, oder ja, ich weiß nicht, ob ich irgendwann nochmal ein Buch schreibe, vielleicht packe ich es da rein. Mal sehen. Aber das ist auch interessant. Also das wäre eher noch eine Geschichte, was bei den Deutschen mit reingehört hätte, wobei man natürlich klar sagen muss, das sind jetzt vom Pass her keine Deutschen, das sind halt Kanadier, deren Eltern Deutsche sind. Ne?
Hattest du vorne, hattest du eine Vorgabe genau, 250 Seiten, oder war das einfach, oder einigt man sich irgendwie klar drauf? Du hattest die Vorgabe, okay.
Ja, du unterschreibst einen Vertrag, da steht das alles ganz genau drin. Ne? Klar. Nur ich, Idiot, habe irgendwie mich verrechnet. Ne? Aber da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen.
Wie viel Zeichen eine Seite hat, oder was?
Nein, ich habe, ja, egal. Aber es sind auf jeden Fall, ich habe immer mal geguckt, es sind auf jeden Fall ein paar hunderttausend Zeichen.
Okay, also das krass ist schon. Hättest du noch irgendwie ein Kapitel oder Thema gerne ein bisschen länger ausgeführt? Weil ich meine, die Geschichte vorne ist ja wirklich sehr ausführlich. Teilweise dann bis in, wie verlaufen irgendwelche Finalserien, welches Ergebnis, wie läuft dann das Ende des Spiels? Und das sind ja schon mal 160 Seiten, diese Geschichte. Hättest du gern dich noch vielleicht ein bisschen mehr um die Spieler dann im zweiten Teil gekümmert? Also ja, wirklich die Legenden, sprich Orr, Richard, Howe, Gretzky, Lemieux und so weiter und so fort.
Nö, ich finde, die sind da immer so eingeflochten. Ich finde, über die ist eigentlich da genug drin. Und ich finde, über die kann man auch so viel wissen. Ich finde, das muss dieses Buch da nicht liefern. Also ich habe ja bestimmt so 2-3 Seiten über Gretzky, ob es noch eine halbe Seite mehr und noch 3 Statistiken mehr, weiß ich nicht, ob man das braucht. Was ich noch gern gemacht hätte, wäre, also bin ja seit Jahren Abonnent von The Hockey News, und die bringen ja nicht nur ihre normale Zeitung raus, sondern die bringen ja auch immer diese Collectors Edition raus. Und da gab es vor ein paar Jahren, ich weiß jetzt gar nicht, wann das war, gab es mal die Versus Edition. Und die ist echt super. Das sind, glaube ich, 30 Geschichten, wo immer die Frage ist, also wo immer zwei Gegensätze gegeneinander gestellt sind. Und das hätte ich gern auch gemacht bei einem Punkt. Da geht es nämlich zum Beispiel die Frage, was ist Kanadas Eishockey-Hauptstadt? Montreal oder Toronto? Und da hätte ich gerne, also sowas hätte ich gerne auch gemacht. Ich hätte gerne zum Beispiel mehr über die Kultur in den einzelnen Städten gemacht. Aber weil ich halt nur in 3 NHL-Städten war, habe ich das nicht gemacht, weil ich schreibe nicht irgendwie über Toronto und erzähle da, wie geil es da ist. Also klar, so grundsätzlich habe ich es natürlich angeschnitten, aber ich gaukel hier keine szenischen Sachen vor, weil ich nicht da war. Und natürlich habe ich immer noch den Wunsch, endlich mal nach Toronto zu fliegen und mir die Hall of Fame anzugucken und alles Mögliche. Aber solange ich das nicht gemacht habe, kann ich in dem Buch nicht so tun, als könnte ich, wäre ich jetzt hier der Riesenexperte für die Eishockey-Kultur von Toronto oder von Montreal. Aber das hätte ich gern noch gemacht, so mehr einfach vor Ort das zu beschreiben. Weil ich war ja in Boston, ich war in Washington, ich war in New York, und da habe ich natürlich auch dann ein bisschen Eishockey-Kultur miterlebt und mal in Kneipen Spiele gesehen, auch in den Hallen natürlich Spiele gesehen. Und das ist schon geil. Und das ist aber natürlich USA, und ich glaube, in Kanada hat das nochmal ein ganz anderes Gewicht. Und wenn ich also irgendwann es mal schaffe, rüber zu fliegen, dann würde ich gerne mal so eine Reportage schreiben, 2 Eishockey-Tage in Toronto oder 2 in Montreal oder wo auch immer. Und einfach mal so gucken, wie das in den Kneipen so ist, in den Museen, wie man das im Stadtbild so mitbekommt und das alles. Und das ist natürlich in dem Buch jetzt nicht drin. Ja.
Also ich fand es damals, ich war im Osten, war ich noch nicht in Kanada, aber in Vancouver war ich und selbst da, und das war vor, war das 2014, da waren die Canucks ja nicht besonders gut. Selbst da merkst du das schon, dass es einfach so eine Eishockey, also dass es einfach wichtig ist in der Stadt, und ich kann mir nur vorstellen, wie krass es dann in Toronto und in Montreal eben sein muss. Ja. Okay.
Also ich stelle mir das so vor, wie hier bei uns, ich meine, ich wohne ja Düsseldorf die Ecke und Rheinland-Ruhrgebiet mit Fußball. Also so stelle ich mir das da halt auch vor. Ne? Dass ja. halt überall auf der Straße die Leute siehst mit Trikots, also mit Kappen, die ganzen Kneipen voll sind mit Wimpel und so alten gerammten Bildern irgendwie, weiß nicht, mit so einem Montreal-Poster oder alten Wimpel von 1945 oder was auch immer. Sowas finde ich halt geil.
Stehe ich halt Toronto, drauf. Das Düsseldorf Kanadas.
Naja, dann sagen wir mal eher Ruhrgebiet.
Nur ja, in Blau. Nur in Blau.
Das Schalke kann er das sein.
Ja, ohne Scheiß. Also für mich sind die Maple Leafs Schalke. Ne? Große Fresse, ja, blau-weiß und seit Jahren nicht Meister.
Ja, okay. Aber Toronto ist nicht so eine krasse Arbeiterstadt, glaube ich.
Nein, aber das Ruhrgebiet, ihr kommt ja nicht hierher, das Ruhrgebiet ist ja quasi eine Stadt. Das sind ja, klar sind das verschiedene Städte, aber die gehen ja alle ineinander über. Man kann ja ungefähr sagen, das Ruhrgebiet ist eine Stadt, und davon ist der Kern des Essen.
Ja, ich war mal in Gelsenkirchen zum Fußball, also deswegen, ich war dann auch überrascht, dass man da quasi mit einer Straßenbahn durch 3 verschiedene Städte fahren kann.
Ja, ja. Du merkst teilweise gar nicht, wenn du in eine andere Stadt kommst. Teilweise ja, Straßenseite, die eine Straßenseite ist Essen, die andere ist was auch immer.
Ja.
Ja. Aber zurück zum Eishockey.
Aber das, dann da passt vielleicht dann wieder der Vergleich zu Toronto. weil du hast ja dann da so Städte wie London, Ontario und sowas, dass diese gehen ja quasi auch fließend über in Toronto. Also das ist ja quasi, dass das eine Haus gehört dann zu London und das nächste Haus gehört vielleicht, weiß ich nicht, zu Scarborough oder so, und das ist alles Großraum Toronto.
Ja, die, und diese ganze Kultur, auch diese ganze OHL-Kultur, die es da gibt, ne, und Buffalo ist ja auch nicht weit und sowas, sowas fände ich aber total interessant. Also, wenn ich da hinfliege, dann mache ich halt auch nicht nur Toronto, dann würde ich gern so zwei Wochen mal da rumfahren und halt nicht nur NHL gucken, sondern halt auch ein bisschen AHL, ein bisschen OHL und alles so. Das fände ich halt total interessant.
Interessant jetzt, weil du ja auch die Minorities noch ansprichst, für vielleicht für eine, die dritte Auflage oder so. Ich finde die Geschichte von Wayne Simmonds extrem interessant. Soll ich da kurz drauf eingehen?
Ja, hau rein.
Achso, Wayne Simmonds kommt ja aus einer Familie, die nicht viel Geld hatte und ist ja ein dunkelhäutiger Spieler und bei ihm wurde dann früh erkannt, dass er recht talentiert ist, aber die Familie konnte sich irgendwann das nicht mehr leisten, ihn dann auch in höheren Juniorenligen spielen zu lassen. Und dann hat seine Nachbarschaft, also jetzt vereinfacht erzählt, seine Nachbarschaft quasi Crowdfunding gemacht und Geld gesammelt, um dafür zu sorgen, dass der Junge weiter Juniorenhockey spielen kann. Und daraus ist dann halt die Profikarriere entstanden.
Ja, super. Aber das ist ein bisschen auch das, was Norm Milley erzählt, ne? Der ja nun nachweislich weiß ist und aus jetzt nicht unbedingt schlechten Verhältnissen kommt, aber er sagt ja jetzt auch nicht Bonzen, also ja so normale Mittelschicht, glaube ich. Und selbst für ihn wäre es ja ohne diese großzügige Spende oder diese Hilfe, weil er Glück gehabt hat, dass sein Vater halt bei den Toronto Red Wings da unterwegs ist und deswegen Leute kennt, die ihn dann gefördert haben. Selbst er hätte es sich nicht leisten können, wo man da eigentlich denken würde, in Kanada. Klar ist Eishockey auch teuer, aber ist ja so ein Massenphänomen, so ein Volkssport, dass es wahrscheinlich einfacher ist, Eishockey zu spielen oder das zu finanzieren als hier. Aber auch da ist es total schwer. Ne?
Ja, und so ein Spieler wie Matthews wäre wahrscheinlich nie entstanden, wenn die Familie nicht steinreich wäre. Oder ist zumindest.
Steinreich?
Naja, ich weiß nicht, ob sie steinreich sind, aber ich weiß es. Also die haben zumindest nicht wenig Geld. Also Kind quasi. Es gibt so eine ganz nette kurze Dokumentation auf YouTube, findet man die auch von Sportsnet, über seinen Weg quasi zur NHL. Und ich meine, wenn du in Arizona groß wirst, in einem reinen Wüstenstaat und dann dich für Eishockey interessierst, wo es kaum Eiszeiten gibt, kaum Eishallen und er dann da quasi alleine dann auch immer mal wieder in irgendwelchen Teams mitspielen muss, dann teilweise nach Buffalo gefahren wird, nach Toronto gefahren wird, in irgendwelchen Turnieren mitspielt. Er hat mal in einem Turnier, wo so ein internationales Team aus Usbekistan, glaube ich, teilgenommen hat, hat er für Usbekistan gespielt. Weil die gefragt haben, ob die einen Spieler haben, irgendwie, also der Vater von Matthews wurde gefragt, ob die einen Spieler haben, der ganz gut wäre oder irgendwie sowas. Oder sein Trainer und dann, ja. Ist ganz interessant. Einfach mal, ich glaube, Austin Matthews und dann Sportsnet Documentary oder irgendwie sowas auf YouTube suchen. Das ist 20 Minuten. Die ist sehr gut.
Ich schreibe es mir gerade auf.
In den Schreibblock.
Also, aber da wird jetzt nicht explizit gesagt, dass die Familie viel Geld hat, aber so zwischen den Zeilen kann man das dann, glaube ich, ganz gut erkennen, dass das alles nicht möglich gewesen wäre, wenn die Familie nicht ein bisschen mehr Geld auf dem Konto hätte.
Bernd Schwickerath, die stärkste Liga der Welt, Eishockey in der NHL. Heißt das Buch, über das wir gesprochen haben, erschienen im Verlag Die Werkstatt. Bernd, vielen Dank, dass du uns ein bisschen mitgenommen hast in die Recherche und wie das Buch entstanden ist. Und Gratulation.
Vielen Dank und vielen Dank, dass ihr gefragt habt und dass ihr so interessiert seid. Vielen Dank. Und dass ihr es anscheinend wirklich gelesen habt.
Ja, weil
ich bin da nie sicher, ob viele Leute sich einfach nur in den Schrank stellen und denken, ja, wirkt ganz cool. Oder ob sie es wirklich lesen.
Ja, ich meine, das Coverbild macht schon brutal viel her.
So im Ernst, das Coverbild ist wirklich geil, nur halt die Spieler darauf sind, die kennt halt keine Sau. Ne? Also, ja, sagen wir so, die kennt man schon, aber es sind jetzt natürlich nicht unbedingt Gretzky und Lemieux.
Also,
aber ich finde, das Bild an sich sieht schon gut aus.
Harding ist das, da weiß ich sogar einen Vornamen, Josh, oder? Like, da war die auch im Vornamen, das ist Brooks Like, oder? Und Prosser, ich müsste Nate Prosser sein, also ich kenne sie alle drei. Ich
bin auch Nate, ja.
Gut, aber ihr seid auch totale Nerds, ne? Das meine ich jetzt.
Ach, Quatsch.
Nee, aber es ist ein schönes Foto von oben.
Ja. Vor allem so die Schrift aus dem Torraum genommen da oben rein.
Das ist schon klasse.
Ich habe mal eine Fanboy-Frage.
Ja.
Hast du einen der bekannten Journalisten, die wir hier ja auch immer wieder abfeiern, hast du einen von denen getroffen in der Recherche des Buches?
Nee. Nee, habe ich keinen getroffen. Ich habe mehrmals überlegt, ob ich Bob McKenzie anschreiben soll. Habe ich aber nicht gemacht. Ja, ich habe mit Matt Larkin von The Hockey News habe ich ein bisschen getextet. Und mit Dan Rosen, der ja quasi Chefschreiber von NHL.com ist.
Okay.
Mit dem habe ich, den habe ich in Stockholm, als ich da war, habe ich den gesehen, habe den angetextet, habe ihm gesagt, dass ich ein Buch schreibe, fand der mega interessant. Und da habe ich ihm gesagt, weil er war halt überhaupt null, also er meinte erstmal, wie, Deutschland, was machst du hier? Spielt kein deutscher Spieler mit, ne? Was willst du hier? Habe ich ihm was erzählt. Und war er total interessiert. Da habe ich ihn gefragt, ob er mir ein Interview geben würde für das Buch. Und er sofort, auch ein absoluter Profi. Und auch das war veranschlagt auf 5 Minuten. Ich habe gesagt, mal 5 Minuten Zeit hätte, wir haben uns so in den Kabinengang gestellt. Und dann haben wir gequatscht, auch 25 Minuten locker. Und er hat am Ende noch dreimal so gesagt, nach dem Motto, ey, hast du alles? Brauchst du noch irgendwas? Und dann haben wir uns am nächsten Tag nochmal gesehen und dann kam er nochmal auf mich zu und sagte, oh, vielen Dank, das Gespräch mit dir war total interessant. Gestern, wenn du noch was brauchst, schreib mich an oder auch jetzt. Und ich so, wow. Also einfach unfassbar höflich. Ob das manchmal ein bisschen aufgesetzt ist, mag sein, aber es hat mir total geholfen.
Wobei es in dem Fall ja natürlich dann auch, der schreibt ja für die Liga in dem Sinn. Also er schreibt ja für NHL.com, ne? Dan Rosen ist auch NHL.com, genau. Also er ist im Endeffekt ja auch daran interessiert, dass ja, dass es mit der Liga vorangeht, sage ich jetzt mal.
Habe ich mit ihm auch drüber gesprochen? Ich habe ihn auch gefragt, ob er denn sich eigentlich als PR-Typ sieht. Und da war er, fand er nicht so geil, die Frage.
Ja, glaube ich schon. Aber
hat er gesagt, auf gar keinen Fall. Er meinte, er ist ein ganz normaler Journalist. 95% macht er das, was alle anderen auch machen. Das Einzige, aber es ist es, glaube ich, auch in dem Medienteil. Stimmt, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, über das Medienkapitel. Das hat auch Spaß gemacht zu schreiben. Da sagt er nur ganz klar, wir machen keine News. Also klar, könnt ihr euch vorstellen, was der alles weiß, was der alles mitkriegt.
Ja, ja, ja.
Aber er macht keine News. Und er sagt immer, wir warten, bis es andere machen. Und wenn es raus ist, gehen wir voll drauf. Aber wir würden niemals was breaken.
Halt, ne? Wobei ich halt schon finde, also das siehst du auch, das ist hier, geht jetzt weg von den Texten von NHL.com, die ich jetzt nicht so viel lese, aber du merkst halt zum Beispiel auch beim NHL TV, dass die halt einfach so kontroverse Sachen einfach rauslassen. Also klar. wenn du liest irgendwie Twitter-Timeline, okay, da war was in dem Spiel, dann schaust du dir dieses Condensed Game an und du findest es gar nicht. Ja? Du musst dann ins Spiel reingehen, um dann überhaupt zu sehen, wo war das überhaupt. Das wird dann einfach, ja, hat dann nicht stattgefunden, so ungefähr.
Das finde ich aber nicht nur bei der NHL selbst so, weil das ist ja auch das, was ich in dem Medienkapitel schreibe. Da ich ja nur mal Caps-Fan bin, gucke ich ja seit Jahren alle Caps-Spiele und deswegen ist das natürlich meistens auf dem NBCSN. Und meint ihr, das ist, ich glaube, den Satz habe ich ziemlich genau so im Buch geschrieben, meint ihr denn, man konnte irgendwie da erfahren, dass Alex Ovechkin irgendwie für Putin wirbt, dass er dieses Putin-Team gegründet hat, dass er irgendwie irgendwelche komischen Instagram-Posts macht und damit indirekt den Ukraine-Krieg unterstützt und so? Da erfährst du gar nichts von. Ja. Ne? Aber lass den Typen mal ins Kinderkrankenhaus gehen. Ne? Da hast du dann aber 3 Wochen lang die Bilder. Ne?
Ja, das immer, ist das Ding, ja, genau. Ja.
Als Schnittbild.
Das eine wird weggelassen, das andere wird halt schön überhöht.
Klar. Ja. Das darf man halt nie vergessen, dass diese ganzen Sender, diese Regionalsender, die Teams übertragen, dass das halt in dem Sinne keine Journalisten sind. Das sind Verkäufer. Ne? Also die werden ja, wie gesagt, teilweise von den Teams bezahlt. Und wenn du sowas ganz Extremes hast, wie bei den New York Rangers oder bei den Toronto Maple Leafs, dass teilweise die Muttergesellschaft, der Verein gehört, der natürlich auch die Halle gehört, der gehört dann irgendwie auch der Sender oder irgendwelche Journalisten. Also es wird alles quasi aus einem Portemonnaie bezahlt. Und da kann man sich ja vorstellen, wie kritisch da manche Sachen hinterfragt werden. Ne?
Na gut, wenn man sich Nick Kyprios anhört, dann wird er schon ordentlich kritisch hinterfragt, was sie mir wirklich sagen.
Sportlich,
ja. Klar. Achso, du meinst jetzt das wirtschaftlich auch oder generell
genau,
was generell da?
Was, genau, sportlich ja, okay. Sind die immer kritisch, dass sie sagen, der Spieler war schlecht oder das war jetzt eine schlechte Entscheidung, den in die zweite Reihe zu stellen oder so. Sowas natürlich. Aber darüber hinaus, es wird nie das große Ganze in Frage gestellt. Es wird immer nur ganz konkreter sportlich in Frage gestellt.
Ja gut, das große Ganze ist dann vielleicht auch schwierig, weil du dann deinen Job halt irgendwie in Gefahr bringst.
Ja, aber guckt zum Beispiel TSN an. Erinnert euch letztens, jetzt fällt mir peinlicherweise der Name von dem Spieler nicht ein, der obdachlos ist. Da kam doch die große Reportage.
Ja.
Die war doch richtig gut gemacht und die war doch auch sehr kritisch, dass er sich an die Liga gewandt hat oder die NHLPA irgendwie mal so halbwegs ein, zwei Mal versucht hat, aber im Grunde genommen haben ihn auch viele so links liegen lassen und irgendwie seine Hilfegesuche nicht anerkannt oder die haben doch auch die große Geschichte gemacht zu Marihuana und generell halt, wie das so mit Schmerzmitteln in der Liga ist, da sind die ja schon total kritisch, ne? Also es gibt ja durchaus richtig, richtig guten kritischen NHL-Journalismus in Nordamerika. Nur, du musst halt gucken, von wem du was konsumierst. Wenn du halt erwartest, dass du von den Sendern, deren teilweise Teile des Vereins gehören, ne, also wenn du deren Texte liest, Videos guckst, was auch immer, dann kannst du halt nichts erwarten, ne, was über das Sportliche hinausgeht.
Du hast so einen Podcast wie Pucksoup. Ja, brauchtest du.
Ja. Oder Merrick vs. Wischinski. Ja,
genau. Oder Wiskits. Wie viel verschleißt der eigentlich noch, der Wischinski? Wie viel verschleißt er noch?
Na, jetzt muss er erstmal ESPN on Ice gegen die Wand fahren. Bei den höre ich zum Beispiel gar nicht.
Muss er machen, das ist ganz gut.
Ja. Wie jetzt, also ich hatte ja Bernd jetzt letztes Mal bei den Shorten News auch relativ lange Diskussionen über Popkultur. Also mir ist da auch bei Wischinski jetzt, also bei Puck Soup auch mit Wischinski und Lozo, ganz warm geworden bin ich nicht damit, aber ich fand es halt ganz, also ich fand es halt mal recht angenehm, dass das halt auch einfach. Ja, im Endeffekt halt also wirklich zwei Eishockey-Journalisten waren, wo du merkst, die lieben das Spiel, aber die halt auch wirklich alles hinterfragen.
Genau, richtig. Ja.
Bei Lozo ist halt immer das, glaube ich, mittlerweile das Problem, dass er halt eigentlich überhaupt keinen Bock mehr auf die Liga hat. Aber der hat halt Bock auf den Sport.
Ja.
Irgendwie. Also alles das Ganze drumherum. Also ich glaube, da war mittlerweile viel Ehrliches dabei, wenn er gesagt hat, I hate the sport. Oder I hate this league.
Ich meine, wir sind natürlich von hier, auch wenn wir uns nicht gerade immer ganz intensiv mit allem beschäftigen, sind wir natürlich auch ein bisschen unkritischer der Liga gegenüber. Ich meine, guck mal bitte, wie wir immer über die DL abkotzen. Oder wie wir im Fußball dann manchmal sagen, oh, die FIFA, die UEFA, der DFB, alles schrecklich und sowas. Ne? Das, da ist man natürlich so einer NHL gegenüber erstmal viel positiver eingestellt. Wobei, wenn du vor Ort lebst oder wenn du dich viel intensiver damit beschäftigst, das habe ich natürlich durch das Buch und ihr beide ja auch über eure jahrelange Leidenschaft jetzt dafür, da wird man natürlich auch irgendwann viel kritischer. Ne?
Na, absolut.
Und ich glaube, bei Lozo kommt noch das Persönliche hinzu. Der hat ja auch mal für NHL.com geschrieben und der hat ja irgendwann, hatte sich, glaube ich, mit denen verscherzt und hat ja dann mehrmals auch angedeutet, dass er sich für irgendwelche Spiele akkreditiert hat und die dem dann die Akkreditierung verweigert haben und sowas. Da ist er natürlich auch persönlich, glaube ich, ein bisschen beleidigt. Ne?
Ja. Aber jetzt hätte ich hier nochmal eine Bitte an die Hörer. Ich suche das alte Archiv von Merrick vs. Wischinski. Dieses, es gab es mal eine Zeit lang auf dem Podcastarchive.org oder so heißt die Seite. Gibt es aber mittlerweile nicht mehr. Ich hatte nämlich vor einer Zeit mal Lust, mal einfach so wieder zufällig irgendeine alte Folge von den beiden zu hören. Einfach so gute alte Zeiten. Wie man sich gute alte Filme regelmäßig nochmal anhört, wollte ich mir halt eine Merrick vs. Wischinski-Folge anhören.
Also wer Tom da weiterhelfen kann, ihr wisst, wie ihr uns findet.
Ja, davor, ich setze auf dich.
Genau. Bernd, sollen wir ein bisschen über das Aktuelle auch noch sprechen? Wir sind erst 1,15 nicht mal drin in dem Podcast, das ist ja schwach. Wir müssen noch ein bisschen über aktuelle Geschehnisse in DL oder NHL sprechen. Was beschäftigt dich denn momentan am meisten, außer jetzt vielleicht der Höhenflug der Düsseldorfer EG, der weitergeht und weitergeht?
Also in der DL, ja, ich meine, ich habe mich natürlich heute ist ja Donnerstag, ich war Donnerstagabend, ich war natürlich am Mittwochabend bei der DEG gegen Bremerhaven, bin am morgigen Freitag natürlich beim Derby in Krefeld, also ich habe jetzt, ja und natürlich, dann gab es einen neuen Bundestrainer und die U20-WM, also das sind so die Themen, die mich in den letzten Tagen am meisten beschäftigt haben natürlich.
Was sagt ihr denn zum neuen Bundestrainer, Tom?
Ach Gott, alles, was ich bisher gehört habe, soll es wohl ganz positiv sein. Ich muss ehrlich sein, dass ich mir da noch gar nicht so wirklich eine Meinung zu gebildet habe. Ich weiß, dass Toni Söderholm bei Red Bull München gespielt hat, da dann direkt quasi vom Eis zum Co-Trainer wurde. Das zeigt ja schon mal, war doch so, ne?
Ja.
Nicht, dass ich hier Quatsch erzähle.
Nee, erste Meisterschaft war mit dabei und dann bei der zweiten war dann Co-Trainer, ja, genau.
Ja. Also das spricht ja schon dafür, dass er vielleicht da schon Ambitionen hatte und vielleicht auch nicht ganz untalentiert ist. Ja, ich bin, also beim Trainer habe ich ehrlich gesagt mir noch nicht so wirklich eine Meinung zu gebildet, weil das wird sich dann halt auch, also das wird sich ja dann auch eh dann zeigen in der Zusammenstellung von der Mannschaft und in der Spielweise vor allem. Spielt die Mannschaft dann tatsächlich offensiveres Eishockey, beziehungsweise allgemein Eishockey, was nach vorne gerichtet ist, oder spielt sie eher defensives Eishockey, was unattraktiv ist und was vielleicht nicht so schön anzuschauen ist? Ich bin beim General Manager.
Vorangebracht hat sie dann den sportlichen Erfolg. Was ich schon interessant finde bei Söderholm ist, dass er ja gute junge Spieler kennt und da vielleicht halt auch die Ambitionen hat, die einzubauen. Aber Bernd, ist der Liga, auch dass da eben die Dinge passieren, dass die jungen Spieler weiter gefördert werden und das hat das deutsche Eishockey.
Skeptisch, weil ich meine, Christian Erf ist ein netter Kerl. Dem habe ich mir auch mehrmals getroffen, jetzt nicht nur für das Buch. Und Ja, den kennt man, habe ich ja auch bei uns im Podcast schon gesagt, wegen der Fahnenwedelei da bei Olympia. Der, boah, ich weiß nicht, wenn du den irgendwie in Interviews gesehen hast, ist immer ein bisschen dröge, wie wir hier im Rheinland sagen. Ne? Ja,
aber wer sonst ist halt dann die Frage, ne? Also mir wird sonst auch keiner einfallen, ehrlich gesagt.
Nee, da hast du völlig recht.
Also Sturm hat das halt, Sturm ist jetzt auch nicht der, wir haben jetzt vor diesem Job als Bundestrainer jetzt auch nicht als Obercharismatiker dann in Erinnerung geblieben, aber er ist irgendwie, also er hat es auf seine natürliche Weise halt einfach so rübergebracht, ne? Und dann aber einerseits halt natürlich, er hat den sportlichen Erfolg gehabt, hat immer wieder das gefordert, dass halt einfach die jungen Spieler ihre Chance bekommen müssen. Und er hat halt dann auch nach den Erfolgen oder nach dem Erfolg ist es auch leichter, in irgendwelche Talkshows zu gehen. Und da wüsste ich tatsächlich keinen anderen. Also ich habe mir schon ein paar Mal gedacht, jetzt die letzten Wochen, ja,
viel,
sich vielleicht anzulegen.
Sehr viel
Gesicht. Naja, aber also das ist. Aber sonst wüsste ich ja keinen.
Ja, in der Außendarstellung, glaube ich, hinlänglich bekannt.
Tja, also mir fällt ja auch nicht ehrlich gesagt einer. Also ich bin nicht echt zum Geburtstag hatte, war Marcel Gotsch, aber der spielt halt noch, da kannst du ja nicht einfach sagen, mach das jetzt mal.
Und so. Oder? Also von dem hört man ja gar nichts mehr.
Na gut, der hat den 1. Dezember jetzt verpasst, hat keinen Vertrag unterschrieben und ob der noch nach München geht, keine Ahnung. Aber
ich kann mir das nicht vorstellen.
Stimmt schon, es gab immer mal wieder Leute, die halbwegs interessant sind, aber es gibt irgendwie nicht so den einen, wo du sagst, ja, der muss es jetzt sein. Ja, also schwierig, finde ich auch.
Also Dennis Seidenberg, da hatte ich tatsächlich auch mal die Chance, ihn zu interviewen, als er noch für die Bruins gespielt hat. Ein sehr, sehr sympathischer Typ, der sich auch ausdrücken kann, der auch über den Tellerrand hinausschaut, der glaub, also nicht so ein festgefahrener, ja, ich spiele halt Eishockey und schaue ich mal, was danach passiert. Aber wie gesagt, der ist halt, glaube ich, da drüben sehr glücklich. Also da wird wahrscheinlich eher nicht die Idee irgendwann da kommen, dann doch nach Deutschland zu ziehen, um hier die Nähe zu haben, was wie es bei Sturm ja dann war.
Nee, ja. Also der ist ein reiner, also der ist fast eigentlich US-Amerikaner. Ne?
Mittlerweile ja. Genau, ich meine, die Frau ist ja Amerikanerin.
Der auch für das Buch und der hat auch...
Ja.
Ja, das Einzige, was ich mir halt jetzt schon denke, aktuell gibt, aber es ist halt dann noch zu früh. Also irgendwie, also so die Generation... Vielleicht kann das dann auch im Eishockey wieder ablegen. Aber der spielt halt noch, ne? Und man weiß ja halt auch nicht.
Aber da kannst du ja auch nicht einfach sagen, so, bitte hängen Sie die Schlittschuhe jetzt da nee, auf
klar.
Und nehmen Sie einen Taktstock in die Hand. Ne?
Nee, aber ich meine nur, also wenn du halt jetzt irgendwie in 5 Jahren schaust, dann würden mir da schon so ein paar einfallen, die vielleicht auch da Interesse hätten, das zu übernehmen und die auch Typen wären und halt bekannt sind im deutschen Eishockey. Und jetzt gerade wenn du halt einfach hast, du hast diese Silbermedaille halt und wenn du da irgendwie nimmst halt, Gotsch hast du schon angesprochen, Reimer, gut, Erhoff war auch mit dabei, aber da hast du halt 3, 4 Spieler, weiß ich, vielleicht irgendwie ein Moritz Müller. Keine Ahnung, was der plant, aber das ist halt auch einer, der Klartext sprechen kann. Dann ist halt die Frage.
Ich finde ja komisch, dass aus dieser 90er-Jahre-Generation irgendwie es kaum einen gibt. Also, wenn ich da natürlich aus Düsseldorfer Sicht zuerst mal an die großen DEG-Spieler denke, so die Trunschkas, nicht in der Öffentlichkeit
stehen. Nein,
steht,
das ne? Stimmt, ja. Aber das hat er auch schon mal probiert, vielleicht war es das einfach nicht das Richtige.
Nee, erstmal DEL 2.
Gekommen, weil sie gewonnen
haben. Nee, und dann haben Berlin halt in Köln gewonnen und dann standen wir da.
Achso, Jodor, der Grund der Probleme der Eisbären war, beziehungsweise dass diese Entscheidung irgendwie aus der Panik heraus entstanden ist und keine Ahnung, dann noch irgendwie parallel mit übernehmen sollen und ach, ich habe keine Ahnung, ist alles irgendwie ein bisschen wirr für mich. Also jetzt eigentlich, auf der einen Seite kann man es jetzt vielleicht positiv sehen, sag ich mal, dass jetzt Richer Dreck fahren darf, den er da hingeschoben hat, als derjenige, der die Mannschaft auch zu Großteilen so zusammengestellt hat. Ich habe es bei uns im Hauptstadt-Eishockey-Podcast auch gesagt, dass vielleicht auch an der Zeit ist, mal 1, 2 Jahre ein bisschen einen Schritt zurückzugehen und vielleicht auch mal nach außen zu vermitteln, dass man sich neu aufbauen will, dass man sich neu finden will und mal was Neues aufbauen kann, um was Neues aufzubauen. Was ich auch sagen muss, ich weiß, dass ich mir jetzt mit der Aussage zum Beispiel selber widerspreche, ich habe mich von dieser Vizemeisterschaft auch blenden lassen. Ich glaube, viele Zahnräder ineinander gegriffen haben, um von Jamie McQueen, ich weiß jetzt nicht mehr, aber so, das geht dann so ineinander über. Aber ich, also jetzt nur noch 6% seiner Schüsse ins Tor bringt. Letzte Saisonbeginn gezeigt haben, wo sie unfassbar wichtige Rollen gespielt haben, über Hälfte des Spiels auf der Strafbank verbringen und in der anderen Zeit halt auch nicht wirklich ihre Leistung bringen. Die vielleicht nicht, also in der reinen Zusammenstellung wäre das Einzige, wo ich sage, okay, da hätte man von Clément Jodoin jetzt in den letzten Spielen vielleicht noch.
Es wurde doch irgendwie vor, wann war das, ein Jahr, anderthalb Jahre, wurde doch irgendwann gesagt, jetzt läuft hier alles anders.
Jetzt. Entscheidung jetzt, sich von Clément Jodoin zu trennen, in Abstimmung mit Luc Robitaille, der ist ja, dass dann quasi nur noch mit L.A. abgestimmt wurde. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt von L.A. quasi... Ja, ich wollte nur noch mal sagen, weil 4 Heimspiele in Folge haben sie ewig nicht mehr verloren. So ein bisschen auch das, was dann da mit reingespielt hat. Und gewisse Aussagen von Spielern vielleicht.
Ja, was los ist, aber halt schon angedeutet hat, dass es irgendwie auch in der Einstellung liegen könnte oder liegen muss, ist es halt dann auch notwendig, einen Trainer zu installieren, der halt vielleicht den Spielern dann ein bisschen in den Arsch tritt. Wie du mal beschrieben hast, ist er vielleicht jetzt nicht derjenige, der da halt, da ist er vielleicht auch ein bisschen zu nett, um da halt dann voll durchzugreifen. An den Top 4 nicht so viel ändern wird. Jetzt hast du halt Mannheim und München klar vorne mit dabei, aber du hast halt bei wie 2-3, Augsburg natürlich, Bremerhaven, die sich wieder halten, Strauben, die da mitmischen, Ingolstadt, die mit. So Mannschaften lassen sich halt dann einfach voll aus der Bahn schubsen. Und in Berlin ist ja ähnlich. Und sie sind halt jetzt wieder ein Dark Horse. Ja? Also ich glaube, wenn die halt einen Lauf haben, dann willst du halt in den Playoffs im
Viertel. Ja, das täuscht, dann wird Nürnberg irgendwie am letzten Spiel noch Sechster und haut dich irgendwie 4-1 raus. Kann ich mir durchaus vorstellen. Absolut.
Das einfachste Auswärts-Eishockey, was du spielen kannst, halt defensiv kompakt und dann wirklich mit einem Pass gemacht haben, auch gnadenlos ausgenutzt. Ja. Also das war halt, und das hat ihnen dann im Laufe des Spiels auch geholfen. Also
Januar, da wird sich nochmal einiges ändern an der Tabelle. Also es ist ja jetzt gerade schon so ein bisschen dabei, dass es sich zurechtdrückt, dass Krefeld ein bisschen absinkt, dass Nürnberg kommt. Ich mal sehen, aber du hast dann einfach im Dezember so viele Spiele und ja, du kannst halt die Kader einfach auch nicht, wird einfach weg. Die sind dann einfach besser aufgestellt mit besseren Mannschaften.
Genau, und guck mal, was zum Beispiel Düsseldorf passiert, wenn sich da, sagen wir mal, es müssen ja nicht gleich 12 Stammspieler sein, aber lass doch mal sich Bartha und Olim verletzen. Das reicht doch schon. Ja. Die beiden Top-Center, dann gute Nacht.
Ja, und dann schau dir an, wer hinten drin hängt. Wolfsburg ist jetzt für mich so halt einfach wirklich die neben Nürnberg halt, das war halt so nicht zu erwarten, aber die hatten halt viele Spieler verloren, haben halt so unglaublich viele Verletzte. Wenn du Schwenningen zum Beispiel anschaust, bei denen fehlen aktuell Kajoma und Pokula, also und Pokula schon die ganze Saison, das kannst du nicht kompensieren. Also klar haben die einen ganz schwachen Start gehabt, jetzt läuft es einigermaßen, aber es geht halt einfach nicht. Wenn ich es richtig sehe, und dann ist das sicherlich auch ein Faktor. Ja, auf und nieder, oder eigentlich jetzt in dem Fall nieder und dann jetzt wieder auf. Und bei Berlin Top 4 nochmal haben. Also.
Na, glaube ich nicht. Auf Top 6.
Ich glaube, wir schauen einfach auch zu früh schon immer auf die Tabelle und haben halt dann, also was bei Krefeld? Wir waren ja, was ich, Top 4, Top 6. Straubing, glaube ich, einmal sogar Tabellenführer. Aber das ist halt eine Momentaufnahme einfach. Und wenn du dann halt wirklich über den Dezember, Januar mal einen Lauf hast, wo du vielleicht nicht mal 10 in Folge gewinnst, sondern halt mal 4 gewinnst, vielleicht nochmal einen Punkt mitnimmst, dann bei der Niederlage 1 verlierst, wieder 3 gewinnst, bist du ratzfatz halt 5-6 Plätze weiter oben. Und es gibt halt genug Mannschaften, die diese Konstanz auf hohem Niveau einfach nicht über die komplette Saison bringen können, weil sie es einfach nicht schaffen.
Genau. Und Alex Bartha hat uns die Tage gesagt, dass der Dezember ja der wichtigste Monat ist. Ne? Du hast erst diese ultra vielen Spiele, eigentlich alle 3 Tage. Dann hat er auch, was man ja irgendwie nie so richtig sieht, weil man ja manchmal diesen Gedanken hat, das wäre irgendwie Erkältungsphase, ne? Und der meinte, wer bis zum Dezember, Ende, wenn der Jahreswechsel ist und es geht wirklich in die letzten Wochen bis zu den Playoffs, weißt du eigentlich in der unglücklichen Playoffs ausscheiden, weil sich irgendwie dein Goalie verletzt einen Tag vorher, alles möglich, aber so grundsätzlich so immer. Und wenn die DEG die ersten 7 Spiele gewinnt, was soll ich schreiben? Soll ich hier für eine Düsseldorfer Lokalzeitung schreiben, ist völlig recht, dass da 7 Spiele noch niemand Meister geworden ist. Ist das auch absurd, ja, das
außer, zu bewerten. Außer der DEG.
Finde, eure erste Mini-Krise angefangen hat, nachdem wir bei euch zu Besuch waren.
Also ich finde es auch faszinierend, bei Augsburg wartest du immer, wann gibt's vielleicht damit die Delle und sie kommt halt nicht. Also Augsburg ist da, glaube ich, noch ein besseres Beispiel als Düsseldorf, dass die halt einfach auf der Welle schwimmen und kann gut sein, dass die auch diese Welle da mitnehmen bis in Januar und Februar rein. Aber das mit dem Dezember finde ich sehr interessant, weil mir ist das auch in den letzten Jahren immer aufgefallen, dass du halt dann da teilweise Spiele hast, da gerade halt so zweiter Weihnachtsfeiertag oder irgendwie 28., 30., ist ja auch Wahnsinn, die spielen 23., 26. Die spielen am 21. auch noch. Die spielen jetzt am 21., 23., 26., 28., 30., dann im Januar schon wieder. Da hast du schnell mal ein Zehntel von der Hauptrunde in ein paar Tagen absolviert. Das ist ja absolut krass. Und in den letzten Jahren hatte ich da immer, es war einmal München-Schwenningen, das war kein Eishockeyspiel, sondern da hat halt eine Mannschaft gespielt, die andere Mannschaft hat die Scheibe rausgechippt. Oder ich hatte mein Mannheim-Düsseldorf. Klar, Düsseldorf halt noch vor zwei Jahren war das ein, das waren keine fairen Eishockeyspiele, sondern da war halt einfach eine Mannschaft brutalst dominierend. Phase nicht mehr so viel abgeben gegen die Kleinen. Und die fauen sich halt dann selber so ein bisschen und schauen immer gern.
Welche Mannschaft steht auf Platz Shooting Percentage?
Das ist dieselbe Mannschaft, ja?
Ja.
Ja.
Krefeld.
Nee.
Irgendeine gute, oder? Dann halt, also irgendwie, ist es Berlin dann?
Ja, es ist Berlin tatsächlich, ja. Hinter München zwei Schüsse weniger aufs Tor mit 9,68 und nur 7,75% Schussquote. Also Platz 2 bei den Schüssen aufs Tor, den vorletzten Platz bei der Schussquote. Da nochmal die Frage, was kann der Trainer daran ändern, dass die Mannschaft
Wenn du mir noch sagst, jetzt wo die Schüsse herkommen, dann
ja, gut.
Lass ich das als Erklärung.
Genau das ist nämlich der Punkt. Nur Schussquote ist mir auch zu einfach, weil ich habe dieses Jahr Spiele gesehen von Gegnern von der DEG, die haben irgendwie nur von der blauen Linie Schlenzer gemacht, weil die einfach gar nicht vors Tor kamen. Im Endeffekt hatten die 30 Schüsse, denke ich mir, ja, schön. Aber das sind für mich, jetzt mach aber auch, ne? Komm.
Ja. Andere machen das doch auch.
Spiel so ein Aha-Erlebnis sein. Also bei Nürnberg glaube ich jetzt wirklich auch, wenn das halt einfach jetzt zu schön wäre, die immer noch nicht so sattelfest, wie man sie kennt aus den letzten Jahren. Aber sie machen halt die Buden wieder und die Reihen funktionieren. Zu harten Grip an den Schlägern. Wie wäre die Übersetzung?
Sein. Ne? Also jetzt, das ist aber, halt das Ding. Ne? Ja? Deswegen habe ich das jetzt gerade nochmal angesprochen, weil wo wir dann vielleicht über die 29 Spiele bei, weiß ich nicht, dann über 12 Tore mehr reden oder lass es 15 sein, dann haben wir es glatt, dann reden wir über eine ganz andere Tabellenposition und dann reden wir auch, glaube ich, nicht darüber, dass sie ihren Trainer entlassen haben. Das ist einfach das, was ich damit dann nochmal ausdrücken wollte. Ich bin halt nicht der Meinung, wäre es jetzt interessant, über alle Spiele betrachtet und nicht nur immer auf die einzelnen Spiele betrachtet, zu gucken, von wo schießen sie denn und haben sie wirklich tatsächlich diese High Danger Chances, also aus diesem Bereich vorm Tor, aus dem Slot-Bereich. Schießen sie viel von außen, schießen sie viel aus Positionen, wo es eher unwahrscheinlich ist, das Tor zu treffen. Das wäre natürlich jetzt interessant dazu zu sagen, aber jetzt haben wir halt nur den Wert und das finde ich halt bemerkenswert, dass sie eigentlich relativ hoch in anderen Kategorien stehen, nur halt bei der Schussquote nicht und das ist halt auch das, was ihnen momentan das Genick bricht, weil sie halt das Tor nicht ausreichend oft treffen.
Jo. Ganz grundsätzlich würde ich momentan noch zur Liga sagen, jetzt haben wir über ein paar Mannschaften oder viele Mannschaften eigentlich schon gesprochen. Mannheim ist halt schon, finde ich, faszinierend. Also jetzt haben wir über Jodouin gesprochen. Godet hat 4 Spiele durchgehalten. Mannheim ist die dritte Mannschaft von den Halbfinalisten, die den Trainer gewechselt hat. Klar, Groß ist ein anderer Name, aber das hat von Anfang an funktioniert und sind halt aktuell schon die stärkste Mannschaft. Bei München finde ich faszinierend, dass sie diese Phase mit vielen richtig guten Spielern, die verletzt waren, überstanden haben durch die Jungen. Also das ist mir in der allgemeinen Betrachtung auch ein bisschen zu kurz gekommen, dass die eigentlich ja halt 4, 5 wichtige Spieler nicht dabei gehabt haben und man das nicht gemerkt hat und die halt voll in Schlagdistanz sind. Und ja, von denen, die wir noch nicht angesprochen haben, hey, Bremerhaven, what the fuck, Platz 5, ist echt so krass. Und dann von den kleineren, in Anführungsstrichen, das sind halt jetzt schon, Bremerhaven hat 48, Straubing 47, Elfen, das ist schon mal ein Polster. Also sind zwar jetzt noch 22 Spiele, aber das ist schon stehen, das ist schon krass.
Thomas Popisch, Eisbärentrainer 2019.
Mit Dynamo und die Frage ist, ob er das so trennen kann. Ne? Also ich meine, es gab ja diesen sensationellen Artikel in Bremerhaven nach dem, ja, man muss es ja so ein bisschen Aufstieg nennen. Und da hat er ja schon mal, die gar nicht wissen, was sie da eigentlich rufen. Ne? Aber der hat natürlich schon ein sehr gespaltenes Verhältnis zu diesem Verein im Jahr und dafür bin ich bei einem großen Verein kein deutscher Meister werden.
Ich weiß es nicht, ob durch die Aussage, also war das ein reines Interview, weil ich habe es nicht mehr genau im
Kopf. Nee, das war eine Reportage, die haben sich mit ihm getroffen.
Ja.
Jörg Leopold war das, glaube ich.
Das ist
eine Riesengeschichte. Also wahrscheinlich ich habe es online gelesen, wahrscheinlich irgendwie von vom irgendwie, das war vermutlich eine ganze Zeitungsseite, eine Riesengeschichte, wirklich richtig gut, historisch und super geschrieben.
Okay, dann muss ich mir die nochmal raussuchen. Aber grundsätzlich denke ich schon, als Berliner, als Ostberliner und ein Trainer, der jetzt über mehrere Saisons gezeigt hat, dass er durchaus ein Spielsystem der Mannschaft beibringen kann. Und da ist halt dann immer die Frage, ob ein Trainer in Berlin dann die Zeit bekommt und auch die Ruhe hat, hier auch ein paar
Spiele. Ohne den Druck arbeiten kann, ne? Weil das hat Christoph Kreuzer nämlich damals mal gesagt, als die Idee geht, erstmal zu eine andere Situation, weil du kommst da hin und selbst wenn du 5, 6 Mal in Folge verlierst, sagt keiner was. Wenn du irrst, bist du der Hero. Und das ist natürlich schon was anderes, als wenn du mit Berlin auf Platz 11 stehst, ne? 3 Spieltage vor Schluss.
Ja, dass sie Eishockey spielt und man nur Spiele mit einem Torunterschied gewinnt, sondern dass sie halt wirklich, ja, teilweise, wenn man sich anschaut, wie der Kader sich immer wieder, also wie der von jeder Saison, also von Saison zu Saison sich auch verändert, ist das ja schon auf den Trainer zurückzuführen. Deswegen könnte ich es mir halt vorstellen. Ja. Aber ob es passiert, kann ich nicht beurteilen. Weiß ich nicht, da stehe ich nicht drin.
Sollen wir noch eine Trivia machen?
Immer. Ich habe noch ein kleines Thema noch. Wir haben noch gar nicht über den U20-Trainer gesprochen und das ist natürlich schon, also ich freue mich sehr für Tobi Abschreiter, dass das geworden ist, auch wenn das natürlich für die DEG ein Verlust ist, aber ich habe eben nochmal so, weil ich einen kleinen Artikel eben noch über ihn geschrieben habe, habe mich nochmal so überlegt, wie unfassbar bitter das für ihn bitte war Ende der vergangenen Saison. Muss man ja so klar sagen, ne?
Ja.
Das ist halt, weil er Pellegrims entlassen wurde oder freigestellt wurde, was machst, dann kannst du aber nicht zu Olympia fahren, weil wir brauchen genau die 2 Wochen, in denen du versuchst, das Team erfordern, dafür nächster hier Cheftrainer zu sein, fester Cheftrainer. Und dann lässt die Mannschaft den so im Stich. Ja, verpasst also Olympia und wird nicht Cheftrainer. Wie unfassbar bitter das ist. Und deswegen freut es mich echt total für ihn, U20-Nationalmannschaft so ein Traum ist. Aber ich denke, für ihn ist das erstmal.
Und dann hast du nächstes Jahr die U20 bei den ganz Großen. Ich habe mir ja so ein bisschen auch von der Hockey News jetzt den Vorbericht oder die Preview angehört für die U20-Weltmeisterschaft. Und ja, das ist schon, also wir sprechen halt jetzt über Seider, der die Chance hat, First-Round-Pick zu werden, da als natürlich den absoluten Leader bei der U20 beim Aufstieg. Wenn du dir anschaust, was halt jetzt irgendwie sprechen sie über die Schweden und die Finnen, die schon eine Chance auf eine Medaille haben, aber sagen dann gleichzeitig, dass bei den Schweden halt Dahlin nicht spielt, das ist First of All Pick, oder bei den Finnen halt ein Kotkaniemi nicht mit dabei ist und ein Heiskanen, weil die halt unter 20 schon halt absolute NHL-Stammspieler, sagen wir genau, sind. Das ist schon, also der Unterschied ist natürlich schon brutal. Aber ja.
Überleg, also hier, genau wie du richtig sagst, wird er gesagt, sei da, vielleicht wird er Nummer 31 oder so. Und da haben die irgendwie 6, 8, 2. 4. Was ist da eigentlich los? Also was da für eine Qualität auf dem Eis steht. Und ich hoffe, dass ich es irgendwie hinkriege, nächstes Jahr nach Tschechien zu fahren. Da hätte ich richtig Lust drauf.
Ich will nicht zu viel verraten, was ich da für Pläne habe, aber ich fände es übertragen und auch von der U20-Weltmeisterschaft, ich weiß nicht, wie die rechte Situation ist, aber wenn eine deutsche U20 da mitspielt, Schweden, Finnland, Tschechien, hast du absolute Topstars, weiß nicht, ob man da vielleicht sogar was auf die Beine stellen kann und da ein bisschen
mit. Zu abgefuckt ist. Das ist halt
meine Frage. Kommentieren wir das dann alle zusammen. Kommentieren dann einfach nur, wie er kommentiert.
Achso, ja, genau.
Das laberst du da wieder für einen Scheiß.
Könnte nur beim Tor! Könnte man mitschreien.
Ja, da schrecken wir dann so zusammen. Wir machen dann auf Instagram machen wir dann ein Instagram-Live-Video parallel dazu. Das nenne ich aber Second Screen. Second Screen.
So oder so ähnlich.
Ja.
Und jetzt Trivia, das ist, oder?
Klar.
Ihr werdet jetzt auch verstehen, warum.
Weil du weg musst.
Ja, nein. Die World Juniors vor der Tür stehen. Und bald anfangen habe ich auch eine Frage.
Gott, ich werde die auf gar keinen Fall beantworten können. Okay.
Vielleicht schon.
Stellen Sie
der All-Time Scoring Leader der World Junior Championships. Soll ich so nach und nach Tipps geben und der Erste, der es von euch errät, kriegt dann den Punkt?
Sehr gerne.
Also, was ich schon mal sagen würde, ist, was vielleicht ganz gut passen würde, ist da so um den Lockout rum. Weil da ja Spieler, die eigentlich ja dann vielleicht gar nicht dabei gewesen wären, weil sie schon NHL gespielt hätten, also so Crosby zum Beispiel, halt dann nochmal World Juniors gespielt haben und dann mit höherem Niveau dann nochmal dabei waren. Wäre mein erster Tipp.
Uiuiui, da müsste ich ja nochmal.
Also ist es ein großer Name.
Mhm. Also sag erstmal, welcher Lockout, ne?
Ja, ne, 4-5 halt. Also der, also da, also Crosby kam er dann nochmal für die World Juniors, hat ja nochmal gespielt, obwohl er, wenn die Saison stattgefunden hätte, da nie dabei gewesen wäre, zum Beispiel. Heißt doch auch immer, dass dieses 2005er-Team, das kanadische, so mit eins der stärksten
überhaupt. Russe ist, aber ich weiß nur, dass Herr Kuznetsov ja überragend gut war in diesem einen Jahr. Und ich, war das nicht aus 2012, was also auch mal Spieler des Turniers wurde? Vielleicht labere ich jetzt gerade völligen Müll, aber ich weiß, dass er einmal übertrieben gut war und gescored hat, aber ich glaube, da reicht ein Turnier nicht. Das ist bestimmt jemand, der zwei Turniere erlebt hat.
Richtig. Genau. Kuznetsov ist in der Liste, die ich hier vor mir habe, auf Platz 19.
Oh, okay.
Mit 20 Spielen und 26 Punkten.
Schon ganz nett.
Ist schon ganz nett. Ja. Der Spieler, um den es aber geht, der hat an zwei Turnieren teilgenommen. Und zwar noch vor dem wann ganz schnell der erste Lockout war ja auch 2000 schon 2002
noch weiter vorne noch
der wurden die World Juniors noch in einem Ligenformat ausgespielt. Der Spieler hat bei seiner ersten Teilnahme Silber gewonnen.
Okay.
Bei seiner zweiten Teilnahme
sag uns, aus welchem Land er kommt.
Aus einem, das ist gewagt. Ja. Der Spieler hat in 42 Punkte.
Ein Vierer-Punkte-Schnitt.
Yep.
Alter. Hat der mal irgendwie eine BWM gespielt oder so?
Nee, erzählt's euch gleich mit.
Also ein Schwede. Um die Jahrtausendwende.
Ja, er hat seine professionelle Karriere bei Modo begonnen.
Peter Forsberg.
Lönn Sedin.
Nein, zu spät. Nee, Forsberg ist
Fetzi
zu spät.
Fetzi war schon richtig.
So früh war das dann noch, aber wann waren die dann?
Peter Forsberg.
Okay.
Ja, ich habe gerade überlegt, aber dann dachte ich, hat er nicht vorher schon NHL gespielt?
Er hat NHL seine erste Saison mit 6 Spielen, das war 94-95.
Ach, so früh war
es. Entschuldigung. Doch auch 94, 95, 47 Spiele für die Quebec Nordiques.
Okay. So. Und wann hat er die Rekorde geholt?
Das war, Sekunde, jetzt muss ich nach unten scrollen, zu International.
Hast du nicht irgendwas von 2000?
Dann war der Lockout 94, 95, 95. War doch auch, ja. Okay.
Ja, genau, wo die ja alle gespielt haben.
Ja, ach so, dachte dann
ich
zunächst.
Ich wäre eh nicht, ach Quatsch, ich wäre eh niemals drauf gekommen. Alles gut.
Okay, jetzt, ich hat er in 7 Spielen nur schwache 11 Punkte gemacht. Und jetzt sage ich euch aber auch warum.
Welche Gegner?
Weil er gegen Deutschland gespielt hat.
Nein, gegen Japan. Okay. Und da hat das Team Schweden 20-0 gewonnen.
Okay. Ja. Das ist ja auch schwierig.
Gut. Bernd, willst du? Vielleicht bist also aber, meine ist ein bisschen weniger nerdig.
Aber ich deswegen musste ich mir vorhin wirklich das Lachen verkneifen, als Bernd sagte, welche Rückennummer er sich als Intro wünscht.
Okay, verstehe. Ja, ich kann gerne weitermachen, aber du kannst auch, mir ist es gleich.
Ja, dann fange ich euch beide. Okay. Ihr könnt dann jeweils schätzen. Also ihr könnt abwechselnd schätzen und Bernd, du fängst an. Und ihr müsst so, ich gebe euch ein Plus-Minus, weil es echt total wilde Zahl ist von 10. Wie viele Schüsse hat Dustin Strahl mal in den letzten 3 Spielen auf sein Tor bekommen?
Sag mal bitte die Gegner.
Nürnberg auf jeden Fall.
Nürnberg, genau, da hat er ja 8 gefangen.
Krefeld.
Krefeld und das dritte war Berlin.
Ja, Berlin schießt ja nicht aufs Tor.
Doch.
Eben schon.
In Berlin waren es.
Warte mal.
Nee, pass auf.
Torschüssen. Ne? Wir reden nicht hier von Corsi-Schüssen, sondern wirklich von Torschüssen.
Ja, ja. Krefeld, Nürnberg, Berlin war es.
Okay, also normal sind ja so, sagen wir mal, grob 30. Wenn du schon die Frage stellst, wird irgendwas Besonderes sein, dann gehe ich mal von aus, irgendwas mit 40. Dann würde ich mal sagen, ja, 115.
Ist falsch, auch mit der plus minus 10 Toleranz. Mhm. Tom?
145.
Jetzt ist gerade drin in der Plus-Minus-10-Toleranz. 153 Schüsse in drei Spielen.
Boah, 50 ja. Schüsse pro Spiel?
Das war gegen Berlin, waren es 52 oder so.
Er hat jetzt gegen Krefeld, also immer vorausgesetzt, die Statistik, die offizielle stimmt, bei Schüsse davon hat er gehalten. Und gegen Krefeld waren es 26. Genau.
Tja, ich würde mal gerne wissen, was der Kollege macht, wenn er bei einem Top-Team spielen würde, darauf kriegen, um gut zu sein. Die können es halt nicht so, wie so ein Aus den Birken, manchmal so alle 17 Minuten mal so ein Training. Ne?
Ich hatte ja kürzlich jetzt gelesen, also München, da zeigte, ja, da wäre jetzt der Wechsel nicht weit, aber die haben aktuellen Enders in Superform. Und zumindest da als das große Talent gilt. Also das ist halt echt die Frage, also irgendwie vielleicht so, was ich mir noch vorstellen kann, nicht mehr spielt in Köln, dass er da vielleicht hingeht, aber der müsste ja, also so potenzielles Top-6-Team, denke ich, würde er schon mal wollen.
Also ich habe immer überlegt, ob er nach Düsseldorf geht, weil Leute, die im Ruhrgebiet Eishockey-Fans sind, haben ja häufig so diese DEG-Sozialisation aus den Anfang 90er Jahren bekommen. Ja. Aber gut, Niederberger ist da so fest im Sattel und dann hast du ja den deutschen Kater Hart dahinter mit Hendrik Hanebald.
Oh! Und, ne? Der deutsche Kater Hart.
Deshalb abwarten.
Ne? Ja.
Ob da noch Platz für den Dustin ist, wobei, ich habe ja schon mal gesagt, wenn Dustin heißen aus Gelsenkirchen kommt, der hat einen großen Teil von meinem Herzen erobert.
Ich finde, das denn würde auch ganz gut nach Berlin-Hohenschönhausen passen.
Das stimmt.
Das stimmt natürlich auch wieder. Aber wir haben über Top-6-Teams gesprochen.
In der DL2 ist doch gut.
Ja, aber wenn denen vielleicht auch mal schlechte, also mehr schlechte Spiele zeigen, beziehungsweise halt in Hohenschönhausen doch ganz gut.
Mhm. Außerdem schießt der Berliner total oft aufs Tor und hat eine schlechte Schussquote. Sechs-Team.
Ja, so habe ich es gesagt.
Bernd, mit deiner Frage noch.
Okay, ich muss natürlich eine NSC...
Da war's.
Genau, ja. Seite 72. Wir schlagen auf. Nein. Hier, was die gemeinsam, abgesehen davon, dass sie Kanadier sind.
Mist.
Und dass sie mal Topscorer der NHL waren. Abgesehen davon. Also ich habe was ganz Spezielles im Kopf, wenn es jetzt noch was gibt, dann muss ich halt sagen, das meinte ich nicht. Also, ich lese die Namen vor. Gordie Howe, Maurice Richard, Wayne Gretzky, Sidney Crosby, Connor McDavid.
Ah, ich weiß es.
Ich auch.
Dann sagen Sie es.
Wir sagen es zu zweit, Tom, oder? Sie waren beide nicht
Keller Trophy Gewinner.
Ja, stark, oder Bernd? Come on.
Völlig richtig.
Ja.
Aber ist doch verrückt, oder? Dass keiner von den fünf, das sind ja eigentlich drei der Top 5 Legenden plus Crosby und McDavid und keiner von denen ist. Nee, Gretzky war einfach das Problem, dass er ja aus der WHL kam und das nicht.
Und bei Crosby war es aber. Crosby wäre ja im Lockout-Jahr reingekommen und ist ja dann.
Lockout-Jahr reingekommen.
So rum, okay. Und ja.
David war halt verletzt.
Bald verletzt, genau.
Und Orr aufgeschrieben, hat man gerade auch festgestellt, oh, Bobby Orr war ja doch.
Gab es die vielleicht bei den anderen beiden noch nicht?
Doch, die gibt es irgendwie seit ganz, ganz, ganz lang schon.
Okay.
Das wäre ein bisschen blöd. Ne? Die können ja keine Trophy gewinnen, die es noch nicht gibt.
Ja, das ist dumm. Aber es ist auch schon spät.
Schöne Frage. Aber ja. Du weißt, mit den Hockey-Buddies musst du das mal aufnehmen.
Wahnsinn. Musst du schon eine bessere Trivia einfallen.
Ja, nächstes Mal packe ich wieder mein Buch aus. Mein Trivia-Buch.
Genau. Ich war mir sicher, dass irgendwas aus dem Buch kommt. Wer hat das erste
NHL? Wollte ich auch erst, aber
das erste Tor der NHL-Geschichte.
Die Frage ist mir vor 2 Tagen beim Autofahren eingefallen. Und dann habe ich gedacht, ach, die mache ich.
Die ist eigentlich auch ganz geil. Wobei ich jetzt auch, ehrlich gesagt, bei Hau und, also das war so ein bisschen Ausschlussverfahren, bei Hau und Richard wusste ich es nicht, bei Gretzky, bei Crosby und bei... Sehr schön. Bernd, also, vielen Dank.
Ich kann ganz so sagen, die Trophy gibt es seit...
Conn Smythe gibt es irgendwie erst seit den 70ern, oder?
Ja, die gibt es noch nicht so lange.
Die Conn Smythe gibt es noch nicht so lange, hernimmt, um die Trophys zu benennen. Plus ja. Bridgestone oder was weiß ich. Verlag die Werkstatt. Wir haben ausführlich drüber gesprochen. Es lohnt sich wirklich, das zu lesen. Und ansonsten machst du, habe ich mir aufgeschrieben, auch so einen Podcast noch. Shorter News heißt er, genau. Ja.
Richtig. Und Geld verdiene ich mit anderen Sachen. Nämlich mit ja, mit Texten in Zeitungen, Magazinen. Also soll ich die alle auflisten? Oder reicht's?
Also die Westdeutsche Zeitung, genau. Du schreibst Frankfurt, für die Frankfurter Allgemeine, für den Spiegel, große Reportagen für den Spiegel und für die Eishockey News auch ab und zu.
Hin und wieder Eishockey News, ja, und noch, ja, und was halt so ansteht, ne, wenn der Herr Böhm von den Nürnberger Nachrichten mal einen Artikel braucht, dann bekommt er ihn auch.
Und heute warst du, ein Spiegelrad-Account gibt's nicht, oder?
Oder nee, ich weiß, muss ich mal machen. Ne? Ja. Sag ich immer, wie ist doch total viele Links, dann ist es damit nicht das, genau. Und wenn es geistreich und lustig ist, dann ist es Christoph.
Der andere Twitter-Account, den es noch gibt, an dem du mitwirkst, der heißt @eisbären.
Jetzt blamiere ich mich wieder. Du bist der Christoph. Telekom Sport bei The Zone, bei Amazon Music. Es ist Amazon Music, ja. Und heute warst du die bessere Hälfte des besseren.
Genau. Das ist der Bernd, das ist der Tom, ich bin der Christoph, wir sind die Hockey Buddies. Yeah.
Vorcheck, der Sportpodcast.